3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wieder soweit.Und Flow mit zu viel Zeit. Hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Boketto, dem Anime-Podcast. Heute, wie immer, bin ich hier mit meinem Podcast-Partner Flo.
Ja, wir haben uns heute wirklich viel vorgenommen.
Wir machen heute die Folge, wo wir nennen es Mid-Season-Bericht eigentlich oder Mid-Season-Fazit. Heute wollen wir über die ganzen Anime, die wir angekündigt haben in der Folge, was wir diese Season gucken wollen, haben wir überall ordentlich reingeguckt. Und da kann man schon mal sagen, es war verdammt viel Arbeit.
Das auf jeden Fall.
Das ist so wie am Buffet, wenn die Augen größer sind als der Magen und am Ende hast du so einen Teller, mit der halb voll ist noch so.
Na, beim Buffet muss man sich erstmal einmal rumgehen und von allem einmal bessen. Und dann weiß man ungefähr, was schmeckt und dann geht's weiter.
Ja, ich bin echt so ein Buffet-Typ, bist du?
Na klar. Stell dir vor, du holst dir was beim Buffet und es schmeckt nicht, dann hast du übelst viel auf dem Teller. Ist doch kacke.
Ja, so mache ich das immer. Ich gehe immer, wenn ich bei einem Buffet bin, dann packe ich mir alles, was interessant aussieht oder lecker sein könnte, auf ein bis zwei Teller, hab dann so Berge und dann esse ich, gut, ist vielleicht nicht das Beste eingeschafft, aber ich will halt nicht nochmal anstehen.
Ja, aber da machen wir doch dasselbe, oder? Du suchst erstmal alles in die Breite.
Ja, aber ich weiß bei vielen Sachen nicht, ob sie mir schmecken.
Achso, nee, das ist ja auf dem Buffet gut, du kannst ja einfach zugreifen.
Ja, und oft sind dann die Teller noch sehr voll. So, und diesmal war es nicht so. Um die Metapher mal weiterzuführen, wenn die Anime das Buffet sind, ich habe den Teller vollgepackt und ich habe ihn auch aufgegessen.
Ja, die Season hat auf jeden Fall gemundet.
Ich habe mal aus Spaß ausgerechnet, um diese Folge hier heute aufnehmen zu können, habe ich 123 Folgen geguckt. Wir werden auch immer unseren Stand erzählen. Zum Beispiel dem Anime X haben wir bis Folge 5 gesehen, damit ihr euch auch, wenn ihr das vielleicht ein bisschen später hört, nachvollziehen könnt, wie wir auf manche Sachen kommen. Weil vielleicht kommt dann mega der Twist, wenn wir bei Folge 5 sind und Folge 6 und alles, was wir erzählt haben, ist Quatsch. Und wir wussten es nicht. Darum finde ich das ganz gut. War auf jeden Fall herausfordernd, finde ich, so viel zu gucken. Ich habe auch schon mal geguckt, die nächste Season ist zum Glück nicht ganz so stark.
Ja, es war meine Erfahrung, dass so eine starke Season einfach mal wieder rauskommt.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt getrübt ist, weil wir jetzt für den Podcast viel mehr gucken und unsere Sehgewohnheiten vielleicht breiter gestreut haben. Ich hätte die Anime schon immer gut gefunden, die wir da heute besprechen, wenn ich die auch heute gut finde. Aber ich hätte sie vielleicht nicht freiwillig so geguckt und so durchgezogen zu
gucken. Ja, ich hätte auch wahrscheinlich überall reingeguckt, was mich halt interessiert, aber dann nicht komplett das Anschlag.
Also ich muss sagen, ich hätte bestimmt maximal die Hälfte mal reingeguckt von dem, was wir heute besprechen.
Du hast eh allgemein auch, glaube ich, noch ein paar mehr aufgeschrieben.
Ja, weil ich es einfach auch spannend fand und ja. Nachtzeit hatte. So, okay. Wollen wir denn anfangen?
Ja, gerne. Also wir gehen jetzt einfach nach der My Anime List Season Übersicht. Das könnt ihr dann einfach nachverfolgen. Und da fängt es dann direkt an mit Dandadan Season 2. War ja auf jeden Fall ein sehr großer Hit in der letzten Season und das schließt jetzt eigentlich nahtlos an. Es war ja wirklich ein Cliffhanger, im wahrsten Sinne des Wortes, als sie dann im Haus ankamen und dann diese Wand aufmachen. Und da steigt es einfach dann auch direkt mit Action
rein. Ja, vor allem ist der Cliffhanger, den sie aufmachen, die komplette Staffel bisher. Es geht ja nur um diesen, wir werden jetzt auch ein bisschen inhaltlich über die Folgen natürlich sprechen, sollte man vielleicht vorwecken. Versuchen natürlich nicht alles zu spoilern, aber so viel kann man zu Dandadan ja sagen. Es geht auf jeden Fall um den bösen Blick. Das ist so ein Geist oder Fluch. Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer, sowas zu definieren.
Ja, ist so eine Art Geist, der dann Besitz ergreift.
Ja, genau. Und das ist, ja, das finde ich super. Ich finde es halt witzig, dass sie diese Dynamik, die sie schon in der Serie hatten, die kam ja schon am Staffelende. Der letzten Staffel kam Gigi. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die ganzen Namen.
Der Rothaarige. Der ist Gigi.
Ja, der hat ja eine super Dynamik gebracht. Und was ich bei dem so interessant finde, eigentlich, ich bin so ganz schlimm. Wenn ein Couple inszeniert wird in einem Anime, in einer Serie, in einem Film und ich bin schon so emotional gebondet daran, ich will, dass dieses Couple zusammenkommt.
Und dann kommt noch ein Dritter.
Dann kommt noch ein Dritter und ein Vierter und dann hasse ich die. Und dann denke ich mir, ihr zerstört mir nicht diese wahre Liebe. Und dass aber dieser Charakter es dann schafft zu kommen und dass ich am Anfang so hasse und irgendwann Hass liebe und irgendwann einfach nur noch liebe. Das muss man erstmal schaffen. Das haben die wenigsten geschafft. So meistens hasse ich die dann bis zur letzten Folge.
Ja, was so Chemie angeht zwischen den Charakteren, ist der dann sowieso ziemlich on point.
Aber war ich auch nicht fair, weil Aira, das pinkhaarige Girl, das liebe ich.
Hat ja tatsächlich gar nicht ihre Rolle gespielt.
Ja, aber man muss auch sagen, die bringt nicht ganz so viel Dynamikprobleme rein wie Gigi. Da hat man das Gefühl, der...
Naja, jetzt, was da passiert ist, ist jetzt natürlich auch nochmal...
Naja, klar. Er hat mehr Folgen, die seinen...
Es ist quasi seine Introduction, würde ich sagen, so richtig.
Ja, aber Aira hatte, glaube ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, in der ersten Staffel, die hatte, glaube ich, 2 Folgen oder so.
Ja, na, auf jeden Fall die eine mit dem Flashback-Kurzfilm.
Ja.
Und dann auf jeden Fall noch eine danach.
Dann merkt man
plus schon, Aufbau halt.
Bei ihm sind das ja jetzt schon 7 Folgen bestimmt oder so, wenn du die letzte...
Das allgemein, was so zeitlich gesehen abgeht, ist eigentlich ziemlich nah beieinander im Vergleich zur ersten Staffel.
Ja, und das finde ich ja immer gut, wenn das so nahtlos übergeht.
Ich meine auch, welchen Zeitraum die abdecken innerhalb der Folgen. Also, das ist ja. Wie viele Tage sind das? 2 Tage?
Meinst du alle Folgen zusammen?
Und dann der Dance Season 1 sind ja viel mehr Tage, die auch dann.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber ich habe überlegt, wahrscheinlich ist da eh nicht so viel Zeit vergangen. Das ist so ein bisschen das One Piece-Phänomen, wo ich glaube, bis zum Timeskip sind 3 Monate oder so vergangen, habe ich mal gelesen. Und dann haben sie 2 Jahre Timeskip und dann treffen sie sich wieder. Also, theoretisch, sie haben. Die ganze Crew von Ruffy müsste mehr emotional bonded sein an die Leute, wo sie im Timeskip waren. Und darum finde ich das immer interessant, so Zeitangaben in Anime. Meistens ist es viel weniger Zeit, als man denkt. Und dann würde ich auch denken, ein paar Wochen sind das locker. Und am Ende ist es so, ja, eine Woche. Ist alles in einer Woche passiert. Aber da bin ich gerade nicht sicher. Was ich bei der zweiten Staffel dann aber besonders cool finde, ist, die Ranma-Referenz ist ja rumgegangen. Die hast du ja sicherlich auch mitbekommen.
Ja, ich habe auch Deutsch geguckt.
Ich glaube sogar, ich habe Japanisch geguckt, aber hab's.
Kann ja sein, dass die Untertitel dann so.
Die Untertitel waren, glaube ich, gut. Und man erkennt ja auch die Melodie. Ich liebe halt, muss man dazu sagen, ich liebe Ranma ein Halb. Ich habe mit 7 Jahren alle Folgen, die in Deutschland zumindest ausgestrahlt wurden, auf Videokassette aufgenommen und katalogisiert, damit ich immer wieder gucken kann. Auch da gab es wieder wen, der das Hauptcouple Ranma und Akane brechen wollte. Und auch da.
Ja, da gab es sehr viele Couples allgemein auch.
Und seitdem ich 7 bin, habe ich diese Eigenschaft, dass ich mir denke: Hau ab von meinem Liebescouple hier. Die sollen jetzt schon zusammenkommen.
Halt, stopp.
Ja, da passt eigentlich ganz gut die Referenz. Und mir ist später aufgekommen, wir werden später noch über Hellteacher reden. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das allgemein so eine japanische Mythe ist oder so ein. Es gibt ja zum Beispiel die Frau, die vom Zug in 2 Hälften geschnitten wurde. Oder so. Es gibt ja ganz klassische japanische Horrorbilder. Ist diese Biologiepuppe aus Dandadan, die lebendig wird, ist das so ein klassisches Bild? Gibt es das
vielleicht mega ist es einfach oft? So eine Geisterstory oder so eine Urban Legend, die halt ziemlich bekannt ist.
Das frage ich mich nämlich, ob ich da nicht allgemein Bildung genug habe in japanischen Horrorsagen. Weil in Hellteacher gibt es auch eine ganze Folge um so eine Puppe.
Es gibt auch eine Detektiv-Conan-Folge um so eine Puppe.
Okay, es wird langsam verdichtet sich mein Verdacht. Weil ich habe mich gefragt, ob das von der gleichen Sage abstammt, in Hellteacher und Dandadan. Oder ob vielleicht, weil Hellteacher ja auch super alt ist, das Original, vielleicht Dandadan das auch eine Referenz sein könnte. Und seitdem frage ich mich, wie viele Referenzen hat Dandadan? Und ich habe mir seitdem auch vorgenommen, eigentlich will ich das einmal im Jahr zu Silvester oder so gucken. Und dann immer gucken, ob ich neue Referenzen checke, wenn ich alte Anime nachgeholt habe. So, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich One Punch Man geht wahrscheinlich in eine ähnliche
Richtung. Mit Anspielung?
Ja, mit Anspielung.
Gintama. Ist doch komplett.
Stimmt. Das ist auch eine.
Das ist halt auch interessant, weil das so lange läuft, deckt es auch die ganzen Jahrzehnte ab.
Das ist
verarscht die Sachen.
Ich habe neulich erst gelesen, dass jetzt irgendeine Nachfolgeserie, glaube ich, mit seinem Sohn kommt, der Lehrer ist oder so. Ich bin leider gar nicht im Gintana mal drin.
Nee, kann ich auch noch nicht.
Kann auch sein, dass ich gerade komplett einen Quatsch erzählt habe. Mir war so, als hätte ich sowas gelesen. Aber da hast du recht, das müsste man eigentlich mal gucken. Eigentlich auch ein interessantes Thema, Anime-Parodien. So. Und ja, ansonsten, was kann man schon zu Danada noch alles sagen? Eigentlich ist so top-notch, was man gucken sollte als Anime-Fan. Finde
ja, ich habe auch extra gewartet, das ist das Letzte, was ich geguckt habe, gestern Nacht noch, weil ich halt einfach alle Folgen am Stück gucken wollte und nicht den Flow brechen. Weil ich genau wusste, okay, wenn da jetzt erstmal der Kampf losgeht, dann wird das erstmal ein paar Folgen dauern und da wollte ich nicht zwischendurch irgendwie Pause haben.
Ich glaube, das ist auch ein ganz guter, also wenn man einen Kumpel oder eine Freundin hat oder sowas, die nichts mit Anime am Hut hat, finde ich es dann ganz geil. Weil das ist direkt. Das ist
auf jeden Fall Schocktherapie.
Das ist wirklich Schocktherapie, aber ich habe irgendwie noch nie gehört, dass jemand das. Also klar, es gibt Kritik hier dran, aber niemand, der wirklich sagt, ich finde das kacke. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen. Weil dafür ist es zu schnell, es gibt zu viele Charaktere, zu viele Gags. Klar, wenn mal einer nicht zündet, zündet der nächste mehr. Dann hast du mal eine Referenz drin, du hast krasse Kämpfe drin. Ich weiß nicht, da ist irgendwie alles dabei, was man haben muss, finde ich. Und es ist vor allem so schön kurzweilig.
Mm. Und gerade auch die Sounds waren wieder nice. Diese Seelenkugel hat einen richtig geilen Bass reingemixt. Und dann war das alles auf so Tempobeat geschnitten, wie sie in dieser Spirale hochrennen.
Okay.
Schon nice.
Ich habe leider sehr, sehr schlimme Nachbarn und kann leider den Sound immer nicht so aufdrehen. Dadurch, so eine Erfahrung fehlen mir manchmal. Die Openings höre ich, wenn ich ein Anime nachts durchgucke, mir tagsüber auf dem Handy nochmal laut an, damit ich es einmal fühle. So richtig Haltestellen-Style. Ich mache einen geilen
Beat an. Erstmal Bluetooth-Box an.
Ja. Ich hätte gerne eine Bluetooth-Box. Ich habe eine Bluetooth-Kopfhörer. Naja, gut.
Wie hörst du denn in der Bahn Musik ohne Box?
Weiß nicht. Ich mache einfach einen Kopfhörer immer raus. ich überlege aber, ja.
Ja, klare Empfehlung, einfach gucken.
Ja, ist eine Empfehlung, kann man machen. Vor allem, weiß nicht, macht einfach so viel Spaß. Ich finde es schon manchmal schwierig, weil die an der Highschool sind, mich zu relaten. Weil wir sind halt über 30 Jahre und es ist ja auch okay. Aber selbst da, ich kann es noch. Ich fühle mich noch, als wäre ich manchmal dieser 15-jährige Junge. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, die sich ähnlich gefühlt haben manchmal in der Schulzeit. Oder auch vielleicht nur in einem Aspekt ähnlich. Das finde ich auch immer schlimm, wenn man sagt, ich kann voll den Charakter fühlen und ich meine immer nur einen Aspekt von dem Charakter. Ich meine nicht den ganzen Charakter. Das finde ich ganz wichtig. Dann würde ich vielleicht weitermachen mit einer anderen Fortsetzung, die jetzt ein paar weniger Folgen leider draußen hat, aber die haben es auf jeden Fall schon in sich und die Rede ist von Kaiju Number 8. Geht auch in die zweite Staffel. Ja, und wie geht's weiter? Kafka wird unter Vorbehalt erstmal am Leben gelassen. Das war ja auch die Frage, womit Staffel 2 so ein bisschen geendet hat, als er so seinen Berserk-Modus kurz rausgeholt hat und die Kontrolle verloren hat. Ja, und dann wird wieder eine coole neue Einheit introduced, so wie man das in Anime halt so kennt. Natürlich die stärkste Einheit, die es gibt, Einheit 1. Finde ich auch immer gut, wenn sie das so belassen. Ich finde, in jedem Anime sollte die stärkste Einheit Einheit 1 einfach sein, dann kommt man nicht durcheinander.
Stimmt.
Nicht so.
Aber ich fand es auch gut mit dieser Raikage-Referenz, wo er sich selber dann ausgenockt hat am Ende der ersten Staffel. Und ja, deswegen hat er immer noch, es gibt ja sogar noch eine kleine Bonus-Episode. Weiß nicht, hast du die geguckt?
Das, wo die shoppen gehen?
Ja.
Ja, doch, die habe ich geguckt. Okay. Da dachte ich aber, die normale Staffel geht los und war erstmal beleidigt.
Ich habe schon gesehen, irgendwie EX stand da drin und dachte mir, okay, und
Special. Ich habe es auch irgendwann realisiert, aber erstmal war ich so, was soll denn das jetzt? Das ist so, wie wenn man sich ewig auf eine Fortsetzung freut und dann ist die erste Folge erstmal Recap. Das war nicht ganz so schlimm, weil man die Charaktere noch ein bisschen besser kennenlernt, ist ja auch sympathisch. Ja, aber es ging ja dann zum Glück relativ schnell los mit dem, wofür ich einschalte, und zwar Kaiju Action.
Das fand ich gut in der Staffel, die haben keinen Brumborum gemacht, einfach rein.
Ja, eine neue Einheit muss natürlich auch gezeigt werden.
Ja.
Und da ist natürlich ist das ein Captain, ist das ein Kommandant? Jedenfalls der Chef von Einheit 1, der ist ein Otaku. Das ist schon mal sehr sympathisch. Vor allem ist es schön relatable für die Anime-Welt. Ich glaube, er ist gemacht, um geliebt zu werden. Dass der krasseste und coolste Edgelord auch gleichzeitig noch ein Hänger-Otaku ist.
Aber hat das bei dir so gezogen?
Nee, absolut nicht. Aber ich glaube, dafür wurde er kreiert.
Ja, Doch, das gibt's ja öfter mal, dass so der krasseste Charakter dann irgendwie in den seriösesten Momenten irgendwelche Casual-Talk-Sachen rausholt oder über Manga redet oder so.
Ja.
Das ist schon ein Trope.
Aber
ich fand's halt ein bisschen schade, weil ich gedacht habe, okay, wer wird jetzt wohl introduced? Ich kenne ja das Base-Material nicht, aber ich dachte, irgendein krasser, so auf dem Level von dem Blonden, weißt du?
Ja, ich muss auch sagen, der Blonde ist auch mein Lieblingscharakter. Von daher hat es auch jeder, der danach kommt, schwer. Ich mag halt diese stoischen Generäle.
Ich mag auch die Waffen.
Ja, das auf jeden Fall auch. Aber ich mag es auch, wenn diese Art Anführer, ich bringe auch den eigenen Sohn um, weil das ist für das größere Ganze. Weißt du, was ich meine? Diese Art Charaktere.
Ja, aber ich glaube, so weit würde er nicht gehen.
Nee, würde er
aber
nicht.
Gibt's auch, ja. Klar.
Aber
das ist dann eher so in Richtung Gendo.
Aber so ein bisschen nur vom Grundmindset, in welche Richtung ich meine. Die so, oder sagen wir so, vielleicht nicht ihre Familie, aber die sofort sich selber umbringen würden, um der Allgemeinheit, um die zu unterstützen.
One last fight.
Ja. Das sind halt die Charaktere, die sind natürlich auch, genauso wie ich schimpfe, dass ich das Trope mit Otakus nicht mag, ist natürlich genauso easy, auf mein Trope zu schimpfen. Es ist auch oft das Gleiche und ein bisschen drüber inszeniert. Aber darum hat ja jeder das, was er mag. Ich fand ihn aber schon interessant von der Fähigkeit, weil die Waffe ganz cool ist.
Hm.
Ich kann die gar nicht beschreiben so richtig.
Ja, so ein Dual Blade und vorne ist noch eine Waffe drin.
Ja, ist halt so ein riesiges Blade-Ding. So,
Gunblade,
ja, echte,
aber mit zwei Klingen.
Echte Fans verfluchen uns und erklären uns genau, was das für eine Waffenart ist und auch von welcher japanischen Art Waffe das abstammt. Gibt's garantiert nämlich auch.
Aber das finde ich in dem Anime sowieso immer nice. Diese Waffen, diese Fokus auf die Waffen. Und jede Waffe hat eine Nummer, weil die aus irgendeiner Bossseele geformt wurde.
Ja.
Und dann weiß man nicht, okay, der hat jetzt das Gadget, der hat die Waffe. Und so werden dann auch immer noch so Power-Rankings verteilt. Plus das, was jetzt auch so ein bisschen angeteased wurde, ist ja auch interessant im Zusammenhang mit diesen Waffen.
Ja, ich finde vor allem interessant, was mit den Einheiten erklärt wurde, direkt zu uns. Weil man kann schon mal sagen, Kafka und das blonde Girl, es tut mir leid, aber das blonde Girl kommt zur Einheit 1 und sie hat noch Kumpels, die sagen, glaube ich, sie kommen jetzt zur Einheit 3 oder 4 oder so, die wurden auch befördert, nur nicht ganz so krass.
Mhm.
Und da freue ich mich jetzt schon. Also er wird sich jetzt in Staffel 2 natürlich erstmal an Einheit 1 gewöhnen. Die werden sich kennenlernen, da wird es auch vielleicht eine Folge geben, wie die außerhalb der Kämpfe mal Zeit miteinander verbringen, sowas wie die Shopping-Episode oder sowas. Und dann wird's, ich freue mich, ich hoffe, das kommt in Staffel 2 schon, der Kampf, wo Einheit 1 an seine Grenzen geht und dann kommen alle alten Freunde aus der ersten Staffel.
Mhm.
Auch hier sein, oh, ich bin immer so schlecht mit Namen, auch sein weißhaariger Kumpel, den er noch von dem Müllbeseitigungstrupp da kennt.
Ja, da habe ich mich eh gefragt, wie ist es mit denen? Die werden ja auch nicht beleuchtet, kann man ja auch sagen. Und was ich mich frage, ob und wie viele Waffen kriegen die auch noch in dem Squad bei den Reihen? Weil wenn der irgendeinen Sniper kriegt oder so. Ich meine, der Pilz-Dämon schießt die ganze Zeit irgendwelche Kugeln.
Ah, dieser Kaiju, das ist eh so ein Ding. Dieser Gegner, ich liebe den aber. Ich liebe so Gegner und Bösewichte, wo man das Gefühl hat, den kriegt man nicht tot. Ich finde Orochimaru ist so ein Beispiel.
Ja.
Und so,
aber ich dachte mir eh schon, bei so einem Pilz-Kaiju, wie willst du einen Pilz tot kriegen? Der ist überall.
Ja. Ich finde ihn auf jeden Fall super als Gegner. Obwohl es natürlich jetzt in einer der neueren Folgen wurde mal, ich gehe jetzt nicht drauf ein, wer und warum, aber da erzählt wird erzählt, dass jemand mal von Kaiju Nummer 6 getötet wurde oder sein Leben geopfert hat, um Kaiju Nummer 6 zu töten. Ich sag jetzt schon, ich glaube, Kaiju Nummer 6 ist nicht tot. Ich glaube, es wird zurückkommen. Ich find's auch übrigens witzig, wenn ich so eine Theorien raushaue und die Mangas sind schon übelst draußen. Und Leute, die das potenziell hören, wissen es einfach und lachen mich aus, wie dumm ich bin.
Ich habe auch keine Ahnung.
Aber
ich habe mir aber gedacht, auch bei diesem Flashback mit der Mutter von der Blonden, die hat so ein Charakterdesign, dass sie bestimmt noch irgendwie eine OVA oder ein Flashback kriegt oder irgendwas, oder?
Das wäre cool, wo sie zeigen, wie ihr letzter
Und der Kampf meinte ja auch, ich bin lange nicht mehr in meiner Prime und dann hat man auch nochmal ein Flashback gesehen. Und diesen Kampf könnte man ja bestimmt vielleicht als OVA raushauen.
Ja, das ist eh.
Würde ich mir vielleicht wünschen. Ich habe keine Ahnung,
ja,
ob das also realistisch ist.
Ja, diese Wünsche hat man immer in Anime. Ja. Wenn von einem krassen Kampf gesprochen wird und er wird aber nie gezeigt, dann hofft man immer bitte irgendwann. Bei Naruto ist bei mir halt alles von Kakashis Vater Sakumo. So, da weiß nicht. Dann werde ich. Ich weiß gar nicht, wie ich es feiern will. Irgendwie brauche ich dann eine Pinata oder so. Ich muss irgendwie dann Emotionen rauslassen. Ich glaube, was kaputt hauen und dann irgendwie was mit Konfetti ist ganz gut. Ja, aber so wird die Mutter auch inszeniert auf jeden Fall, wie der Überkrieger.
Ja.
Ist, von irgendwo muss sie es ja auch haben. Und sie hat es halt von beiden Eltern teilen. Das ist ja auch ganz gut. Und was mir halt gefällt, dass sie nicht erst wieder 5 große Kaiju so als Team bekämpfen. Ich fand es auch interessant, dass Kafka erst wieder an seinen Kräften gezweifelt hat. Ist was, was ich nicht so super finde, aber es war schön kurz.
Ja.
Ich hatte schon Angst, dass das jetzt das Thema der Staffel wird.
Ja, ich dachte mir, dass es auf jeden Fall ein bisschen jetzt zum Zeitstrecken am Anfang halt genutzt wird und halt Character Development. Und dann und, ist so ein klassischer Anime-Moment auch.
Und jetzt direkt mit Level Up. Da habe ich mir natürlich jetzt auch gedacht, okay, krass, wenn es jetzt noch mal eine Stufe höher geht.
Ich habe mich auch gefragt, wer ist der Schnellste, weil die dann so eine Art Zeitrennen hatten. Und ich würde schon sagen, er mit seinen Jet Engines, oder?
Ich vermute auch, aber der Schnellste im Vergleich mit wem?
Einfach nur rennen, ich muss von A nach B.
Ja, wahrscheinlich ist er schon schneller, aber weiß man halt auch alles nicht. Ja. Ne? Es war ja auch beim einem gesagt, dass er jetzt 100% der Kaiju-Waffe nutzt, wodurch er noch stärker wird als sonst, aber jetzt das Herz an den Lebenskräften. Und wenn du bedenkst, vielleicht hat, wenn er das dann auch macht, ist er dann vielleicht schon wieder schneller als Kafka, weiß man nicht. Finde ich eine interessante Frage, aber finde ich schwierig zu beantworten. Dafür weiß man noch, zumindest als Anime-Fan, weiß man noch zu wenig.
Stimmt.
Das muss man dazu sagen.
Aber dafür, dass wir drüber reden, ist ja ein gutes Zeichen. Das interessiert uns ja.
Ja, ja.
Und dann hat das Worldbuilding auf jeden Fall was richtig gemacht.
Ich liebe Kaiju Nummer 8. Das ist einfach super. Und ich kann nicht, ich bräuchte aber auch, irgendwann will ich noch so einen riesen Kaiju. Also was so wie eine Stadt ist.
Hm.
Also wie so ein bewegende
Landmasse. Obwohl ich ganz am Anfang die Folge mit Godzilla fand ich schon ganz lustig.
Fand ich auch. Und den, das Elefantentröten von dem einen Kaiju fand ich auch super. Musste ich sehr lachen. Da ist Kaiju Nummer 8 zu ernst für. In einem anderen wäre noch irgendeine Benjamin Blümchen-Referenz gewesen. Weiß ich nicht. Ja, auch Kaiju Nummer 8 kann man sagen, finde ich als Fazit, geht genauso weiter, wie man es kennt. Also wenn, ist ja halt auch bei Fortsetzungen immer ein bisschen schwieriger, finde ich. Weil wenn euch die erste Staffel gefallen hat und ihr die geguckt habt, dann wird euch die zweite Staffel erst recht gefallen.
Zumal es halt auch so Back-to-Back alles produziert wird, dass das halt meistens eh dann ein Arc ist. Deshalb ist die Flowzeit dann direkt weiter.
Und jeder Charakter mehr, der neu introduced wird, hat ist potenziell ein Charakter, der noch sich weiterentwickelt und immer cooler abgeht. Oder vielleicht auch jemand, an dem man sich emotional bindet. Das passiert mir auch oft. Und der stirbt dann. Und dann ist das sehr traurig. Aber so ist das halt. Aber darum, klassischer Shonen eigentlich.
Darum guckt man das ja im Endeffekt.
Ja. Okay, vielleicht zu einem anderen Shonen, wo man auch sagen kann, dass Future Classic.
Ja, schon.
Würde ich sagen, schon. Ist Gachiakuta. Das ist ja einer der meistgehyptesten Anime dieses Season. Das kann man ja schon mal sagen. Da habe ich bis Folge 4 geguckt. Ich glaube, das ist an dem Tag, wo wir aufnehmen. Ich glaube, heute kommt noch Folge 5.
Ah ja, nice.
Was kann man dazu alles Schönes sagen? Ich finde es erstmal schön, es ist erstmal härter, als ich erwartet habe. Wenn man so an Shonen denkt, ist natürlich, es hat sich entwickelt mit Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man und so, aber das ist auch wieder einer, der ein bisschen düsterer ist. Die erste Folge tut schon teilweise weh, was da abgeht.
Ja, und allgemein ist es wortwörtlich überall so dreckig und abgeranzt. Das kommt gut rüber, die Atmosphäre.
Ja. Ich finde halt, man kann erstmal erzählen kurz, worum es geht. So ein Junge sammelt Müll, baut so Sachen rum. Irgendwann wird er eines Verbrechens bezichtigt, was er nicht getan hat, und wird in so ein Loch geschmissen. Weil in das Loch kommt Verbrecher und der Müll. Das ist dann so ein bisschen, erfährt man in der Geschichte so ein bisschen, falls ihr den Netflix-Film gesehen habt, der Schacht.
Daran da musste ich auch dran denken.
So, wo die Oberschicht oben, die Leute haben alles zu essen, unten, die haben nichts mehr. Und so ein bisschen ist das hier auch. Die oben schmeißen ihren Müll nach unten und die unten, da gibt es dann Gebiete, die sind komplett giftig. Wenn du da die Luft atmest vom Müll, ist ja auch realistisch, denke ich. Ich kenne mich mit Müllhallen nicht aus, aber ich wette, es gibt so eine Sondermüllarten, da willst du nicht einatmen neben so einem Berg. Dann gibt es halt, und das fand ich interessant, aber auch noch, also es gibt Müllmonster. Also aus dem Müll formen sich Monster.
Genau. Allgemein kann man sagen, in der Lore ist es so, dass wenn du einen Gegenstand gut behandelst, dann bekommt er eine Seele, eine gute Seele. Und andersrum wird jetzt quasi dazu gesprochen, wenn du ihn halt schlecht behandelst, was passiert dann? Und dann sieht man diese riesen Müllhalde.
Das ist die Erklärung der Müllmonster.
Genau, und dann gibt es halt unten bei besonders schlimmem Müll, der besonders dreckig behandelt wurde, der manifestiert sich dann halt zu diesen Monstern.
Das ist eigentlich eine interessante Frage. Welcher Gegenstand behandle ich am besten und welchen am schlechtesten bei mir im Alltag? Also ich schimpf schon echt oft auf meinen Laptop.
Mhm.
Der würde auf jeden Fall zu so einem Monster werden. Da bin ich von überzeugt. Aber ist interessant, weil das war mein größter Punkt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt es denn diese Müllmonster? Aber witzigerweise.
Es war am Anfang so ein bisschen eingeblendet mit ein paar Schriftzeichen. Und dann gab es noch einmal so einen Hint.
Das ist aber.
Als sie so einen Gegenstand dann finden nach einem Kill.
Ich bin jetzt live hier geflasht, weil ich das war mein größter. Ich habe mich
aus. Dafür sind wir ja da.
Aus irgendeinem Grund habe ich auch null hinterfragt, warum die guten Kräfte haben. Das war ja erst ja normal. Aber denn die. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass es diese Müllmonster gibt. Das ist komisch. Wirklich, so saß ich da. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde es halt schön bei den Fähigkeiten. Schon bei dem ersten, man kann ja sagen, er landet halt in dieser Müllwelt. Dann kommen da so Monster an. Und dann kommt, wie man das so kennt, sein Future Sensei und beschützt ihn. Und da gibt es halt eine schöne Bleach-Referenz, muss man auch mal sagen. Diese ganze Geschichte mit den Genshin und den Seelen ist die letzte normale Staffel von Bleach. Da gibt es die Fullbringer, die auch genau das Gleiche haben. Wenn die einen engen Bezug haben zu Gegenständen, kriegen die irgendeine Superfähigkeit über den Gegenstand.
Ah, interessant, ja, da bin ich noch nicht ganz.
Ja, als Beispiel, der eine hat dann eine Uhr als Gegenstand und kann dann die Zeit so manipulieren.
Ah ja, okay.
So eine Art. Und so ähnlich ist ja Gachakuta auch, könnte man sagen. Bloß, der Clou ist natürlich, unser Hauptcharakter hat die Fähigkeit, er kann seine Kraft mit allen Dingen benutzen, die es gibt. Und wahrscheinlich, weil er auch Müllsammler ist, ist meine Theorie, weil das ihn ausmacht.
Seine Handschuhe sind quasi der beste Gegenstand und alles, was er berührt, wird zu so einem verstärkten Müllgadget.
Genau. Und ich glaube, das ist, weil er als...
Weil er alles liebt.
Ja, er liebt einfach alles. Er ist der ultimative Horter. Und dadurch ist...
Er hat auch so einen kleinen Shop am Anfang, wo er Sachen repariert und die dann darbietet.
Das finde ich auch toll, wenn er unten in der Welt ist und er den Müll sieht und übelst begeistert ist, was da alles rumliegt. Das fand ich einen schönen Moment. Insgesamt muss ich aber sagen, ich hoffe, das geht. Man sieht ja auf dem Cover deutlich mehr Charaktere schon, kann man schon mal sagen, als bis jetzt vorgestellt wurde. Oder
ja, bis jetzt sind sie ja noch alle ausgeflogen.
Ja, ich würde mir gern ein bisschen mehr schneller die Charaktere und die verschiedenen Fähigkeiten wünschen.
Ja, aber es sind auch 24 Folgen angedacht. Ich glaube, das ist schon okay.
Ach, 24? Ich dachte, das sind 12. Okay, bei 24 ist es ein bisschen... Finde ich direkt entspannter, wenn die ein bisschen selber entspannter angehen.
Ja, und ich finde auch, es hat ja auch ganz gut geklappt. Also man ist ja auch nicht gelangweilt in den Folgen, es geht ja schon was ab.
Ja, ich war bis jetzt...
Du hattest nur Angst, dass es dann mit den 12 Folgen nicht hinhaut.
Ja, ja. Hm. Ich muss auch sagen, ich fand eine Folge nicht so gut, und zwar die dritte. Da muss ich sagen, hast du die dritte noch gesehen?
Der erste Einsatz.
Nee, das ist die vierte schon. Die dritte ist, da lernt er einen anderen, die nennen sich Cleaner, glaube ich. Dieser Aufräumtrupp quasi, da lernt er einen kennen und dann kämpft er ein bisschen mit ihm und ist ja so Standard-Anime-mäßig, dass Leute so sich kennenlernen in einer Einheit. Erstmal ein bisschen Beef. Und dann war der Gag mir ein bisschen zu lang gezogen mit dem Pömpel. Finde ich ehrlich. Ich finde, das ist so schlimm, ich kann das auch nicht erklären. Manchmal finde ich Pipi-Kaka-Humor, er haut mich weg, aber in der Folge, ich war komplett kalt. Ich saß da wirklich so ganz schlimm wie so ein Kritiker und hab so auf die Uhr geguckt, wann ist jetzt dieser Gag vorbei? Achso, jetzt ist die Folge vorbei. Und da hatte ich schon Angst, aber die vierte Folge
war... Ich hab mich aber auch gefragt, warum weiß der andere nicht, was ein Pömpel ist?
Die haben anscheinend nie verstopfte Kloster oben, wird hier halt direkt nach unten geleitet.
Aber die sind ja unten.
Ach, der andere kannte den Pömpel, ich dachte, der Hauptcharakter wusste doch nicht, was der Pömpel ist. Der andere wusste das, der unten ist.
Und direkt?
Ja, darum hatte er von Anfang an Ekel. Der Ohm wusste nicht, was von
okay, oben. Okay, habe ich falsch rum verstanden.
Und das macht ja Sinn, weil
das macht Sinn, ja,
die
klar.
Ohm haben nur ein Loch und scheißen einfach
die Menschen Burg nach halt. Unten.
Ja. Ja, Gacha Guter. Ich glaube halt, was man jetzt schon sagen kann, allgemein vom Hype und wie es aufgebaut wird und die Welt aufgebaut wird, das wird wahrscheinlich ein sehr langjähriger Shonen. Ich glaube, wir sind hier am Anfang von was, wo wir uns noch sehr über Staffel 2 und 3 und 4 und 5 unterhalten werden. Klar, ich kenne die Manga-Vorlage nicht, habe mir jetzt nicht recherchiert, wie weit der Manga schon ist, aber es fühlt sich so an, als würde das ein größeres Ding werden.
Ja, ich frage mich halt auch, was dann die große Story ist und wie weit die das treiben, weil die haben ja auch eine Karte einmal gezeigt. Da gibt es schon ein paar Orte. Ist halt die Frage, wie viel davon besucht werden im Endeffekt.
Und vor allem ist auch die Frage, diese Oberwelt,
die gibt es halt ja auch noch.
Und gibt es nur eine Oberwelt oder gibt es da mehrere Orte von? Das sind alles so Fragen.
Ja, es wird ja schon angeteased, dass da noch so eine Elite ist, die irgendwas weiß und vertuscht.
Ja, das wird alles noch sehr spannend. Da gibt es halt noch nicht so viele Folgen. Ich kann es bis jetzt auf jeden Fall empfehlen. Ich fand, ein Gag hat bis jetzt nicht gezündet. Das klang jetzt bei mir aber schlimmer, als es war. Insgesamt ist mir das jetzt nicht so negativ aufgefallen. Hab nur Angst, dass wenn noch oft so eine Humorszene kommen, ich oft da noch so da sitze. Ich hoffe, die nächsten Gags sind besser. Aber ich mochte da die Urahara-Referenz aus Bleach, dass der Sensei da auch mit Regenschirm aufgetaucht ist. Ich mag allgemein einfach Regenschirme. So, das finde ich gut.
Ja, und ansonsten würde ich noch sagen, der Stil ist halt auch besonders. Das hat schon ein Alleinstellungsmerkmal. Hat mich so ein bisschen erinnert auch an Guilty Gear oder Skullgirls, auch so ein Anime-Prügler, was so die Patches angeht und dann so komische Nähte und alles so ein bisschen Wasteland und überzogen und so riesige Jacken und sowas alles.
Das muss ich auch sagen. Ich liebe es, dass mal ein anderes Setting ist. Ich kann nicht mehr Fantasy-Welten sehen.
Und was ich auch interessant fand, wegen dem Setting, was auch so anders ist, überall ist ja auch Graffiti und so. Und dann gibt's direkt die erste Einblendung beim Opening ist der Graffiti-Artist.
Da, auf so Sachen achte ich nicht.
Fand ich nur interessant, dass es ein Opening damit schattet, das habe ich noch nie so gesehen.
Finde ich auch gut.
Vielleicht gesagt, was ist irgendein Bekannter, den wir jetzt gar nicht kennen.
Das muss ich auch sagen, weil das gerade, um noch positiver zu ändern, sowieso schon tun. Also das allein fürs Setting lohnt es sich, weil es mal was ganz anderes ist.
Genau, wenn man auch so Fallout mag.
Ja. Und wie man, wenn
kommt man da schon auf
die wenn man Kosten. Ein bisschen Fantasy verdrossen ist.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen Borderlands, nur mit Nahkampfwaffen.
Naja, da werden bestimmt auch noch welche mit Fernkampfwaffen kommen. Hier, mein bester Freund war immer meine Knarre. So. Ja, gut. Ich würde jetzt erstmal weitermachen mit einem anderen Anime, der wirklich anders nicht sein könnte.
Das stimmt.
Und zwar The Summer Hikaru Died. Da bin ich jetzt gerade bei Folge 5. Sage ich schon mal zu Beginn. Und das haben wir schon.
Glaube ich, bei Folge 4 dann.
Das haben wir schon in der letzten Folge erzählt, wo wir über diese Season gesprochen haben. Es geht darum, ich dachte auch, das wird noch ein bisschen länger, später kommen wir gleich drauf, dauern, bis das aufgeklärt wird. Hikaru ist halt, es gibt zwei beste Freunde. Hikaru ist ein weißhaariger Schüler. Der verschwindet irgendwann, das wird in der ersten Folge direkt gezeigt, wird gesucht und kommt dann nach einer gewissen Weile wieder. Und direkt in der ersten Szene mit seinem besten Freund sagt sein bester Freund, ey, du bist gar nicht Hikaru. Was bist du überhaupt? Und ab da habe ich schon Punkte, wo es komisch wird. Ich muss sagen, insgesamt, ich habe vorher auch noch mal recherchiert. Wir haben ja vorher schon gesagt, wir haben überlegt, wird das ein Boys-Love-Ding? Weil, ob es jetzt Boys-Love ist oder Love-Love, ich finde es oft, ist Love einfach nicht so mein Ding. Da bin ich vielleicht ein bisschen plump. Ich will nicht so großartig Romance-Anime gucken. Klar, habe ich zwangsläufig mal und habe auch welche, die mir gefallen, so ist es nicht. Aber ist jetzt nichts, was mich so anspricht. Ich habe dann gegoogelt. Der Mangaka selber sagt, das ist keine Romance-Story, sondern eine Horror-Story. Dann dachte ich, okay, vielleicht nehmen das die Fans, lesen das eher so zwischen den Zeilen. Und der Mangaka wollte das gar nicht. Und dann dachte ich mir, wenn es eher Horror ist, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Dann habe ich es geguckt und gemerkt, weiß nicht, ob der Mangaka ganz die Wahrheit gesagt hat und ob die Fans das wirklich eher rauslesen. Ich glaube, das ist schon eine Romance-Story.
Ja, schon auch. Also allein wie er handelt, macht ja auch gar keinen Sinn, wenn man nicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, die rosa-rote Brille auf hat.
Ja, also ich möchte mal da was erklären aus meiner Sicht. Die Szene geht relativ schnell los mit,
hey. Also wir können ja mal anfangen, genau, wie geht's los?
Yeah,
ja, genau.
Du bist nicht Hikaru. Dann sagt der Körper, wir nennen ihn immer Körperfresser von dem alten Film.
Ja, oder so Skinwalker, gab es auch mal eine Akt X-Folge.
Nennen wir ihn mal jetzt Skinwalker, wir wissen ja noch nicht so richtig 100% was für, wird noch drauf eingegangen, aber wir wissen es nicht 100%. Und der Körperfresser sagt quasi direkt, ja, du hast recht, aber bitte sag's keinem.
Sonst muss ich dich töten.
Ja, und da geht schon los, dass er nicht in der Szene fragt, also könntest du mich direkt töten? Ich hätte ein paar mehr Fragen. Ich bin ehrlich, ich würde ein paar Fragen stellen. Und ich habe auch mir überlegt, was würde passieren, wenn uns das passiert?
Würdest du nicht direkt ein Eis mit dem essen?
Nee, also ich habe mir jetzt, in meinem Fall bin ich tot. Da habe ich mir Gedanken gemacht. Jetzt kommt hier mein Doppelgänger. Ich habe hier drei Regeln aufgestellt. So, die erste Regel ist, der soll meine Handy-Notizen, alle Ideen für irgendwelche Projekte, die ich jemals hatte, fertig führen.
Aber was für ein Doppelgänger?
Ja, weiß nicht, wenn uns das passieren würde und ich würde gefressen werden und hier, du merkst, der benutzt Satzzeichen auf einmal beim Schreiben und sagst, du bist nicht Gabba.
Ach, wie so ein Capture-Code.
Ja, also ich glaube, das wirst du schon erkennen. Also wenn jemand ein Komma benutzt im Chat mit dir, dann bin das nicht ich.
Meinst du, wenn du was ordentlich schreibst, dann muss ich mir Sorgen machen.
Ja, genau.
Okay.
Und dann triffst du den auch so und sagst, ey, du bist nicht Gabba. Und er sagt auch so, ey, aber sag's bitte keinem, ne? in drei Regeln. Sag ihm, er soll meine Notizen in meinem Handy weiterführen. Das ist mir wichtig. Dann, ich traue Körperfressern nicht. Der soll meine Katze nicht anfassen. Das ist die Regel Nummer 2. Regel Nummer 3, wenn er gegen einen der oberen Punkte verstößt, musst du ihn töten, damit meine Seele Frieden findet.
Okay, sage ich ihm dann, richte ich ihm aus.
Ja, das musst du sonst auch machen. Da musst du dir mal Gedanken machen, musst du auch mal wen töten. Ey, für meinen Seelenfrieden, finde ich, ist das ja wohl was wert. Das ist ja auch nicht so irgendein Quatsch-Ehrenmord. Das ist ja ein Monster. Und obwohl, ist das ein Monster? Da können wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen und wieder den Faden ziehen zu Hikaru. Es wird eingedeutig, ziemlich eindeutig ja.
Ja, schon in der ersten Szene. Das ist ja so eine Art, wie man es schreiben, eine Masse, so ein bisschen wie Venom, kann man sagen. Und der hat jetzt quasi den Körper gefaked.
Ja, na, nicht mal gefaked. Er hat, glaube ich, sogar gesagt,
also
er hat
übernommen, den gesteuert, Körper
übernommen so, ja. Und sich verschmolzen. Und da muss ich auch mal so sagen, es gab mehrere Ausrufezeichen, kann man schon mal ein bisschen spoilern, in Folge 1, wo ich gedacht hätte, das erste ist, er isst irgendein Hühnchen oder ein frittiertes Fleisch und ist overexcited, wie lecker das ist. Mir wäre es lieber, wenn ich einen Körper oder so einen Doppelgänger-Skinwalker-Freund habe, dass der Vegetarier ist. In dem Moment, wo der Fleisch so overexcited ist, geht mein erstes Ausrufezeichen an. Das zweite Ausrufezeichen geht definitiv an, wenn ihr an einer Katze vorbeikommt, eine Katze ihn anfaucht und um ihr Leben rennt. Das ist doch Horrorfilm 1x1. Shit, wir haben ein Problem mit dem Typen.
Da kommen noch einige Ausrufezeichen.
Ja, ja. Ich habe direkt auch in Folge 1 kommt noch ein Ausrufezeichen, wenn so eine alte Kräuteroma auch panisch schreit. So, wenn die mit so einem Wesen übernatürlich ist, du weißt ja, es ist übernatürlich. Ich würde mir die Frage stellen, bin ich sicher? Wahrscheinlich nicht. Er hat ja schon indirekt sogar gedroht. Ja, weiß nicht. Ich finde aber es geil, schon inszeniert in Folge 1 den Horrorpart. Das muss ich mal sagen.
Ja. Bin ich bei dir. Allgemein, es gibt ja nicht nur ihn als Wesen oder Entität, sondern auch noch andere Vorkommnisse und auch die sind immer schon spooky inszeniert.
Ja, ich finde halt, insgesamt muss ich sagen, ich finde den Anime, er hat es sehr ruhig. Also es geht viel um diese Charakterentwicklung und diese Bindung zwischen den beiden. Ist nicht so meins. Ich finde es, ich muss sagen, aus meiner Sicht war es sehr oft langweilig. Ich finde immer, wenn was cool ist, die coolen Szenen werden immer gefühlt weggeschnitten, zum Beispiel in Folge 1. Trifft die Oma, die völlig panisch ist, auch am Ende der Folge ein Horrormonster. Super geil inszeniert. Ich war am Ende von Folge 1 richtig hyped und dachte mir, boah, vielleicht wird das ja doch ganz anders, als ich dachte. Nee.
Ich dachte auch Folge 2 noch, da gibt es ja noch eine andere Partei, die irgendwie anscheinend dagegen arbeitet, ja. Wo der Typ dann dieses eine Zimmer raidet und dann diese Wand, genau wie bei Neo, diese Fake-Wände,
mit
einem Brecheisen auftritt und dann denkt man sich so, okay, hier gibt es noch irgendeine Organisation, die auch noch auf den Plan tritt.
Den Monster, ich habe auch direkt gesagt, dafür wird man mich hassen, weil es geht ja, im Hauptfokus geht es ja um diese Liebesgeschichte eigentlich zwischen ihm und dem Wesen, oder sein bester Freund. Ich bin für den Monsterjäger, weil ich finde ihn einfach cool. Ich finde den rauchenden Typen, der so rebellisch ist, aber irgendwie seinen Job versteht und dann hat er auch noch ein cooles Haustier, ist mir sympathisch.
Na, für mich ist es auch viel interessanter, über die ganzen paranormalen Phänomene irgendwas zu erfahren, als nur diese Beziehungsgeschichte dann.
Auch wie er erklärt, dass er so einen Schutzband aufbaut, indem er ein Organ opfert. Also das ist wirklich auch ein Monsterjäger, der ist dedicated, weißt du?
Ja, auch die Szene mit dem Schrumpfkopf.
Ja, also ich finde, das finde ich auch spannend. Aber ich muss sagen,
ist halt die Frage, wie weit das jetzt noch kommt. Ob das jetzt nur der Anfang ist?
Ich habe nichts gelesen und ich habe keine Ahnung. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich hatte das Gefühl, da waren dann so drei Alte im Dorf, die erfährt man irgendwann, die haben immer so Rituale gemacht für so einen Berggott, damit der irgend so ein Monster, oder vielleicht ist er auch der Berggott, ich bin mir nicht ganz sicher, damit er auf jeden Fall Frieden ist. Kein Stress mit der übernatürlichen Welt.
Genau wie der denn.
Und dann wird halt irgendwann, ja genau, in der zweiten Staffel musste ich auch dran denken, dann wird irgendwann gesagt, irgendwann ist was mit dem Ritual schiefgegangen und jetzt ist halt das Wesen runtergestiegen. Wo ich mich auch frage, tut mir leid, aber wie können die nicht darauf kommen, dass es der Junge ist, der eine Woche in diesem verbotenen Wald quasi, oder diesem Spukewald.
Ja, die Alten vermuten das ja, glaube ich, so ein bisschen schon.
Meinten die nicht eher, die wollen die Hilfe sogar von dem Jungen, dem Hilfe fragen gegen das Vieh, weil seine Familie immer gegen das angetreten ist? Sein Vater doch schon? So habe ich das wahrgenommen.
Ich dachte, die hatten Mitleid mit dem Jungen.
Ja, hatten sie auch, weil er das jetzt übernehmen muss, was sein Vater gemacht hat in dem jungen Alter. So habe ich das wahrgenommen. Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Aber dass die, ich weiß nicht, auch der Monsterjäger, der muss doch die Zeitung lesen von der kleinen Stadt, wo er das Monster jagt. Das hat man noch in Supernatural gelernt. Immer erstmal Tageszeitung lesen von der lokalen News. So, und dann kann er doch lesen, dass mit dem Jungen und darauf kommen. Das frage ich mich immer. Oder wenigstens mal so vorbeigehen mit seinem Hamster oder was das war. Mal gucken, ob der ausschlägt. Das finde ich, ja, diesen Anime. Ich glaube halt, wenn man so in diesem Boys-Love-Thema drin ist und Horror-Fan ist, dann ist Jackpot. Dann hast du eine Love-Story, die dich interessiert. Und vor allem, wenn du auch ein bisschen eine ruhigere Erzählweise abkannst. Ich kann das auch, aber ich kann das.
Ja, zum Horror-Setting passt es aber, finde ich.
Zum Horror passt es auf jeden Fall auch. Und der Horror, muss ich sagen, der ist wirklich gut. Also jede Horrorszene habe ich geliebt. Die anderen fand ich eher ein bisschen langatmig. Das ist eigentlich so ein bisschen, ich gucke das auch zu Ende, weil ich denke mal, das wird in den 12 Folgen abgeschlossen.
Ich will auch wissen einfach, wie es ausgeht.
Ich will auch wissen, wie es ausgeht. Meine Vermutung ist, so ziemlich jeder wird sterben, außer der Hauptcharakter. Und am Ende geht das Wesen zurück auf den Berg. Ist meine Vermutung, wie das endet.
Okay. Ich kann es wirklich noch nicht sagen.
Ich weiß es natürlich auch nicht. Aber es ist immer so mein Bauchgefühl, so jeder Charakter, es tut mir jetzt schon leid um den Monsterjäger. Es tut mir jetzt schon leid. Es ist auch so, wenn Charakter schon erzählt, er opfert für seine Zauberorgane, sind das seltenst die Charaktere, die am Ende der Serie ein Happy End haben.
Ja, schon was dran.
Ja, ich glaube, dann würde ich erstmal mit dem nächsten Anime weitermachen. Auch wieder eine Fortsetzung. Und habe ich neulich gelesen, mit der erfolgreichste Anime überhaupt im Streaming-Business.
Glaube ich. War auch überall in den Top 10 immer.
Ich glaube, sogar bei Netflix war es am meisten gestreamt. Vielleicht auch am zweitmeisten, bin ich nicht ganz sicher. Und die Rede ist von Sakamoto Days, die zweite Staffel. Geht weiter wie immer, würde ich sagen. Es wird auf einer Seite viel gemordet und auf der anderen Seite versucht, das Morden zu vermeiden. Bloß die Gegner werden immer stärker und es wird immer schwieriger.
Es gibt schon einen kleinen Power-Creep.
Ja. Es wird halt direkt die Organisation, die eigentlich angesprochen wurde, aus der letzten Staffel weitergeführt. Mit dem Mann, der so doll Sachen zusammendrücken kann.
Die Gefangenen werden jetzt quasi introduced. Die waren ja vorher schon im Café kurz zu sehen und jetzt sieht man sie halt in Action.
Ja, und eigentlich geht es so weiter wie bisher. Ein paar werden fertig gemacht, ein paar werden Freunde von morgen. Das Team wird immer größer. Ich habe das Gefühl, also ich muss mal sagen, Sakamoto macht es besser als Ash und Ruffy. So, bei Ash und Ruffy war ich mein Leben lang frustriert. Warum lässt du Pokémon frei? Warum fängst du das Pokémon nicht? Bei Ruffy genauso. Ruffy, da fragen ihn Leute, darf ich in deine Crew? Und er sagt, nö. Er muss sie nicht mal fragen. Sie wollten in seine Crew. Ist ja auch egal. Aber so, bei Sakamoto ist das genaue Gegenteil.
Muss ja ein Geschäft führen.
Wie viel Angestellte kannst du in so einem kleinen Laden haben? Du musst doch übelst ins Minus gehen irgendwann. Aber ich finde es trotzdem cool, weil auf die Weise ist so ähnlich wie bei One Punch Man. Ich habe es ja schon oft damit verglichen. Er ist halt das erste Mal in der Staffel nicht OP, aber an sich meistens ist er relativ OP und es sind eher seine Mitarbeiter, die dann immer stärker werden und leveln.
Ja, plus er hat noch einen kleinen Debuff.
Ja, aber was ich halt mag, ist dieses, die Nebencharaktere, dafür lebe ich, die Nebencharaktere, die über sich hinauswachsen. Und das geht genauso weiter. Dann gibt's diese, ich habe vergessen, wie heißt JVA oder so? Nee, das ist was ganz anderes.
Du meinst diese Killer-Organisation.
JAA, oder? Hieß die so? Japanese Assassins Association oder so?
Kommt schon hin.
Irgendwie so wird schon stimmen. Jedenfalls, die werden jetzt noch ein bisschen mehr gezeigt. Gerade so ein Opa mit einem Katana. Und
der ging ab.
Ich liebe es.
Ich wusste schon, als ich die Fliege gesehen habe, alles klar, der wird die töten.
Das weiß man immer, wenn man einen Schwertkämpfer sieht, der ein Insekt beobachtet. Ja, aber ich finde es schön, ich liebe halt krasse alte Opis in Anime. Auch alte Omis. Dann, um anzusprechen, die Oma. Ich
liebe die ganze Gang war sowieso.
Aber ich, wenn so ein alter Mann kommt, der übelst krass und ruhig ist, dann weiß man schon, don't mess with this motherfucker. Das wäre du brauchst so die Liga der alten Supermänner aus
einem. Ja, er ist schon so alt, dass er die Jacke nicht mehr durch die Arme trägt, sondern nur noch auf den Schultern.
Also auch so ein Style-Ding.
Ja.
Vielleicht ein bisschen unangenehm, das habe ich auch mal gemacht als Jugendlicher, weil ich dachte, das macht's für Crocodile und dann bin ich cool.
Hast du dir noch so einen Grease-Kamm rausgeholt und deine Haare geglättet?
Nee, ich hatte einfach fettiges Haar. Das war mein natürlicher Glanz als 13-Jähriger. Ja, aber um mal auf den Anime zurückzukommen. Ja, das ist so ein bisschen wie mit Kaiju Number 8, finde ich. Wem die erste Staffel gefallen hat, dem wird auch die zweite gefallen. Ich würde es auch noch hinzufügen, wie One Punch Man, Mashle oder Mob Psycho gefällt vom Humor. Auch wenn es nicht vom gleichen Macher ist, sage ich, wird dem auch Sakamoto Days gefallen.
Ja. Wobei ich persönlich sagen würde, mir gefallen beide, aber ich finde Kaiju ist für mich einfach interessanter irgendwie. Weil es halt dann doch, es ist der perfekte Sonntagnachmittag-Anime, finde ich. Einfach so ein bisschen was gucken. Und klarkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass es in den Top-Riegen bei mir mitspielt irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum.
Ich weiß es.
Mehr so ein Bauchgefühl.
Ich weiß es. Da habe ich mir nämlich viel Gedanken drüber gemacht.
Hast du denn dasselbe Gefühl?
Ich habe gelesen, so irgendwer hat behauptet im Internet, glaube ich, Sakamoto Days, Gachiakuta und noch irgendwas sollen die neuen Big Three sein. Wo ich mir dachte, nee. Und ich dachte nicht, weil die nicht qualitativ da rankommen können. Das ist mein subjektives Empfinden. Aber würde ich jetzt objektiv nicht sagen. Was das Problem ist, auch One Punch Man könnte niemals einer der ultimativen Klassiker meiner Meinung nach sein, weil sie sich nicht ernst nehmen. In dem Moment, wo ein Anime eine Parodie auf andere Anime ist und hauptsächlich Parodie, glaube ich, kannst du nicht so eine krasse, kann manche bestimmt, aber der Durchschnitt kann nicht so eine Emotionalität entwickeln. Weißt du, was ich meine?
Ja, du hast ja keine Fallhöhe.
Genau.
Du weißt ja, es ist ja eh Comedy.
Wenn One Punch Man zum Beispiel oder auch Sakamoto, wenn die gegen einen Gegner kämpfen, hast du nicht Angst, dass der jetzt stirbt. In einem anderen Anime, selbst in einem One Piece, wo wahrscheinlich auch so gut wie nie jemand sterben wird, besteht aber die ganz kleine Chance. Und da ist so, und gerade in den Flashbacks und so sterben da haufenweise Leute. Also die Chance, dass wer stirbt, ist schon wichtig. Und nicht mal nur das, aber allgemein. Ich glaube halt, wenn es zu humoristisch ist, dann macht es mehr Spaß und ist leichter und du guckst eher weiter, Folge, Folge. Aber eine Emotionalität baust du auf, wenn das Universum sich ernst nehmen, wenn die Kämpfe sich ernst nehmen und wenn die Charaktere sich ernst nehmen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum du Sakamoto Days so nett findest von Sonntagnachmittag, aber nicht so eine Liebe empfindest wie zum Beispiel Kaiju, wo Kafka, da kämpfen jede Folge um Leben und Tod.
Hm. Und ich muss auch sagen, zu One Punch Man, obwohl die Grundprämisse klar ist, es steht im Namen, One Punch Man, schaffen sie es durch die Inszenierung dann trotzdem immer nur so eine Mikrosekunde, wo man sich fragt, hm. Und das hat Sakamoto halt nicht. Du weißt die ganze Zeit, woran du bist.
Ja, und ich würde sogar sagen, er hat noch die härteren Kämpfer als One Punch Man, aber das Ergebnis wird immer ähnlich sein.
Ja.
Ja. Ja, dann würde ich vielleicht direkt weitermachen. Was ist der nächste?
Gucken wir mal in die Liste. Sind wir beim, ja, Shield Hero. Ist jetzt die vierte Season schon. Gibt's auch auf Crunchyroll. Ich meinte ja, ich gucke noch mal rein, weil die dritte schon noch ein bisschen besser war als die zweite. Aber die Krankheiten, die es hat, wird es leider nicht los. Also in den ersten drei Folgen benutzt er, glaube ich, nicht einmal das Schild. Da fängt schon mal an. Und dann wird halt genau das, was ich befürchtet hatte, dass diese zwei neuen Charaktere halt einen extra Introduce-Arc kriegen, ist klar. Aber es ist halt wieder so Standard, oh, wir sind in einem neuen Königreich, hier sind so Tiermenschen. Da gibt's halt eine bestimmte Kaste, die wird unterdrückt. Das sind zufällig halt die beiden, die er in der letzten Staffel aufgegabelt hat, so nach dem Motto. Und dann wird halt dieser Plot wieder erzählt mit, gibt's dann so ein Rat und dann Intrigen gegeneinander und so. Weil er halt in dem Königreich, wo er durchreisen muss, erstmal noch geehrt wird als Schildheld. Was ja eigentlich erstmal was Gutes ist. Die ehren halt den Schildheld, aber wollen ihn eigentlich nur benutzen. Also dadurch fühlt sich das so an wie so eine Zwischenstopp-Staffel, weißt du? Dass sie da erstmal gefangen sind. Und dann ist halt nicht so Schild-Action. Es ist mehr Palastleben, Comedy, Slice of Life. Aber ja, hat mich nicht gecatcht.
Ich weiß ja auch, warum ich ausgestiegen bin. Als er aufgehört hat, es war ja
am Anfang. Ich wollte nochmal die Chance geben.
Es war am Anfang schon ein Esk richtig, mit Level-Ups und Training und Fähigkeiten schlau nutzen und hatte diese Charaktere und Drama. Dachte ich eher, das Universum ist ein bisschen düsterer, cool. Aber irgendwann hat er noch so, ich weiß noch, irgendwann war diese Mönchsfrau hatte er dann in Staffel 2. Da war es mir irgendwann zu viel. Ich weiß nicht. Irgendwann, vor allem, er kriegt ja auch nie mal einen männlichen Gefährten.
Nee, es werden eher so kleine, süße Tiere noch eingeführt, die dann immer mit rumspringen.
Das war auch in Winx Club schon das Problem. Erste Staffel, ey, ich schwöre, erste Staffel Winx Club bin ich ultra. Aber denn ab der zweiten Staffel haben die alle Feen bekommen und die Feen haben auch noch Haustiere bekommen und es wurde immer kleiner und süßer und irgendwann war ich raus. aber wer fühlt, ihr könnt mir sagen, wenn ihr fühlt
erst. Das ist wirklich so ein Ding, auch bei Star Wars, es muss immer so ein kleines Maskottchen geben.
Ey, wir haben auch Maskottchen. Will ich nicht. Müssen wir aufpassen. Aber ich find's, wenn es den Hauptfokus verliert, das war bei Rising Sheet Hero eher das Problem. Dass es irgendwann ging es nicht mehr um Schild. Ich habe auch. Ging es nochmal um diese komische Eclipse oder was das war?
Ja, die wird immer angeteased. Und das Königreich will auch, dass er da bleibt, weil die halt wahrscheinlich bald kommt.
Also das ist ja auch unfassbar. Das ist ja fast so wie Ruffy, der nicht König der Piraten wird, diese Eclipse. Ich dachte, die wird irgendwann mal kommen. Weiß nicht. Ich glaube halt, es ist auch, das Problem war, damals als das rauskam, vielleicht war es auch meine falsche Wahrnehmung, hatte ich das Gefühl, kam es noch nicht 1000 Isekai-Anime. Der war noch in der ersten Welle.
Ich glaube, es ist beides. In der ersten Staffel waren objektiv auch einfach mehr Kämpfe mit, ich kombiniere jetzt das Gadget mit meinem Schild, mache dann das und das, Level auf und so. Das war halt viel mehr, eigentlich war das viel mehr am Isekai dran, was man so kennt, dieses Aufleveln. Und schlau agieren mit einem Schild.
Isekai ist für mich fast eher OP sein mittlerweile heutzutage.
Okay, na gut, so eng würde ich es noch nicht ziehen, aber du weißt, was ich meine. Man hat noch ein bisschen überlegt und so und jetzt ist es eher Charakterbeziehung, oh, ich bin der nächste Adlige irgendwo in einem königlichen Rat und muss da wieder irgendwas managen und so. Und es ist so,
ja, aber, ja,
tausendmal gesehen.
Aber darauf laufen ja trotzdem viele Isekai hinaus. Oft hat einer irgendeine Fähigkeit, die relativ schnell keine Rolle mehr spielt und relativ schnell
geht's. Ist halt schade, weil die erste Staffel hat ja auch anders geendet irgendwie. Hat was anderes versprochen.
Ja, weil es gibt halt mittlerweile so viel Isekai und das muss man sich schon so hervorheben und das schaffen wirklich die allerwenigsten, finde ich. Heute haben wir auch noch zwei Isekai später, wo ich auch sagen kann, richtig abheben tut sich da auch keiner. Und bei Rising Shield Hero ist eher so durch die Konkurrenz mit untergegangen in der Masse für mich.
Hm.
Da gucke ich lieber mir ein Konzept an, neues, als eins, was nicht mehr richtig genutzt wird in Staffel 4. So mein Fazit, was ich da rausziehe.
Genau, ich habe ja auch nicht weiter geguckt nach der dritten.
Okay. Was kommt als nächstes?
Dr. Stone.
Science is Elegant. Ja, das habe ich gestern geguckt.
Ja,
das war nämlich, noch frisch. Das war das, was ich mir aufgehoben habe. Dr. Stone ist mit das Beste, was je produziert wurde. Finde ich. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Es findet halt immer, da habe ich gestern das erste Mal drüber nachgedacht, die kämpfen jede Staffel. Vielleicht wäre mal eine Staffel ohne Kämpfen auch cool gewesen. Das wäre das Einzige, weil ich finde diesen Kampf über Wissenschaft und Ideenreichtum viel interessanter als dass sie immer gehetzt werden, sie werden verfolgt, sie haben Zeitlimit. In der ersten Staffel war es ja schon so, also in der zweiten.
Ja, wenn am Anfang war es halt eher so der Winter und Jahreszeit. Das ist ja noch okay, aber wenn jetzt halt immer so Action ist, ist natürlich schwierig.
Und ich finde es halt, ich habe halt das Gefühl, das fühlt sich nicht so richtig an. Hätte ich mir manchmal gewünscht, dass das ein bisschen runtergefahren
wird. Ich glaube auch, was so komisch ist, dass die jetzt halt so Sachen bauen in ein, zwei Nächten, wo man vorher mehrere Folgen dran gesessen hätte.
Oder eine halbe Staffel auf jeden Fall. So. Verstehe schon, dass sie es irgendwann beschleunigen müssen, damit sie mehr zur Auswahl haben.
Ich wusste ja zum Beispiel nicht, dass das jetzt die letzte Staffel sein sollte. Aber wo ich das dann mitbekommen habe, habe ich mich auch gefragt, wie sie das jetzt noch zu Ende bringen wollen.
Ja, das frage ich mich auch. Ich denke, ich habe aber in dieser Staffel ganz so das Gefühl, es wird nicht über einen großen Show-Endkampf, sondern eher über Worte geregelt werden. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber kommt da noch ein Film oder kommt noch eine Staffel? Oder
ich weiß,
ist das dann einfach vorbei?
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube,
weil das mit dem Ziel ist ja schon noch ein bisschen weg, was sie vorhaben.
Naja, also jetzt mal ein Spoiler-Territorium. Aber wir reden gerade hier über die zweite Hälfte der vierten Staffel, glaube ich. Genau. Also am besten erstmal weghören, wenn ihr es nicht gesehen habt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es. Dann seid ihr
cool. Ja, definitiv.
Dann seid ihr cool. Wirklich. Also ich finde, denn ihr seid cool, wenn ihr das alles gesehen habt, weil Dr. Stone ist wirklich cool. So, jetzt mal, aber zurück zum Thema. Man weiß halt nicht mit, ich kenne halt auch wieder den Manga nicht, auch da wieder, Manga-Leser hasst mich nicht, aber vielleicht ist das auf dem Mond nur ein Satellit, vielleicht sitzt da gar keiner und wenn die das herausfinden, können die den Remote abschalten mit einem Knopf und schon ist dieses ganze Thema, wir wollen jetzt zum Mond fliegen, komplett in einer Szene.
Meinst du, die canceln einfach das große Ziel?
Ich könnte es mir vorstellen. Oder sie wären jetzt friedlich innerhalb der nächsten paar Folgen und arbeiten dann noch ein, zwei Folgen gemeinsam dran. Ich habe auch schon ich wünsche mir natürlich jetzt schon Spin-offs. Ich habe schon drüber nachgedacht, wie wäre es, wenn die zeigen, wie einer in Europa aufwacht, unabhängig von diesen Ereignissen. Aber macht eigentlich auch nicht Sinn, weil sie ja global alle retten wollen. Ja. Ich denke, das werden die am Ende auch schaffen, auf die ein oder andere Art und Weise. Aber ich liebe einfach dieses Universum. Habe ich schon bei Gachiakuta gesagt, ich finde es einfach toll, wenn man ein anderes Setting ist.
Ja, steht auch völlig für sich.
Ja. Wo ich sagen muss, ich hätte auch irgendwann Lust, Dr. Stone nochmal sehr tiefgreifend mit dir zu besprechen und dann aber in einem Wissenschaftskontext. Ich habe schon ein paar Wissenschaftsanime rausgesucht, wo die Hauptcharaktere verrückte Wissenschaftler wie Senko sind. Ich glaube, das Thema könnte mir gefallen.
Dass man guckt und fact-checkt, ja, ob das realistisch ist.
Das gibt's ja eh bei Dr. Stone schon, das müssen wir nicht mal machen. Aber
oder was meinst du denn?
Einfach den Ansatz, dass der Hauptcharakter eher über Wissen arbeitet und irgendwie über...
Als Themenfolge.
Ja, ja, als über Kämpfen oder so. Finde ich viel sympathischer, weil es einfach auch mal wieder ein anderer Ansatz ist. Klar, ich finde auch einen coolen Schwertkämpfer cool. Ich finde auch einen coolen Charakter, der mit Feuer schießt, cool. Aber das kennt man halt schon so. Jemand, der mit seinem Geist kämpft, das will ich. Und da finde ich Senku halt ein gutes Beispiel. Und ich finde vor allem krass, wie sie jetzt in dieser Staffel so spät noch Charaktere wiederbeleben, die denen helfen, die man direkt im Herz hat. Da wird so eine Geologin wiederbelebt.
Ja, die ist auch.
Die mochte Chelsea, heißt die, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Die fand ich direkt super. Und das musst du auch erstmal schaffen, wie Dr. Stone so. Ein Charakter ganz wenige kleine, eindeutige Charaktereigenschaften geben, die aber so sympathisch kombiniert werden, dass der Charakter funktioniert. Weil bei anderen Stories hast du manchmal das Gefühl, okay, er hat jetzt die Charaktereigenschaft, die Charaktererscheinungshaft. Zum Beispiel bei Kaiju Number 8, das Gefühl, die wollten, dass der krasseste Kämpfer, dieser Commander, irgendeine Fähigkeit hat, die nicht standardmäßig zum krassesten Kämpfer passt. Das ist so wie wenn Metal-Alben. Also ich höre nicht so Metal, aber so kommt es mir mal vor, wenn dann einer heißt Unholy Angels. Und es muss immer diese Dualität stattfinden.
Mhm.
Und dieser Widerspruch. Und das habe ich ganz oft das Gefühl, ist bei Anime-Charakteren genauso, dass die sich fühlen. Und der, umso krasser der Charakter, umso mehr goofy muss der sein. Oder umso mehr slacker muss der sein. Und das, finde ich, macht Dr. Stone nicht so. Klar, die haben auch so Standardcharaktere, der ist stark und der mag aber dann das oder so. Aber Dr. Stone fühlt sich das irgendwie harmonisch an, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde es nur ein bisschen, also die fahren halt darüber nach Südamerika und das Erste, was sie treffen, ist die perfekte Geologin, die sie quasi da durchbringt. Es ist halt so ein bisschen alles gerafft, das ist das Einzige, glaube ich. Aber ansonsten, ja, gute Staffel, gefällt mir.
Aber ich glaube, so funktioniert die ganze Serie.
Ja, ist halt ein bisschen schneller alles geworden. Muss halt auch.
Die Journalistin kennt halt alle.
Ja, oder auch den Uhrenmacher haben sie auch direkt gefunden.
Ja, der war aber auch schon wieder witzig. Aber dem hatte ich mehr das Gefühl.
Ja, also die Charaktere sind nicht das Problem. Ich finde nur interessant, dass es so schneller wird.
Ja, ich finde es halt, wie gesagt, ich hoffe auch, dass wir uns irren und das nicht die letzte Staffel ist. Das wäre mein großer Traum. Mein großer Traum ist, wir irren uns, es kommen noch 5 Staffeln. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das gelesen habe. Von daher genießen wir, solange es noch läuft. Vielleicht kommen ja auch noch Specials oder Filme oder sonst was. Spin-offs. Ich gucke mir alles an.
Ja, ich auch.
Ja, dann würde ich vielleicht weitermachen. Ihr habt die Liebe auf jeden Fall für Dr. Stone geliebt, gefühlt. Hoffentlich auch geliebt. Okay, das nächste ist The Water Magician. Ich kann das Wort immer nicht aussprechen. Es tut mir leid. Magician.
Das klingt doch gut.
Der Magier. So. Ja, das ist einer der 2 Isekais der Season, die ich mir angeguckt habe. Ja, und das finde ich halt auch ganz sympathisch. Also der Clou ist bei diesem Isekai, er wird wiedergeboren in Folge 1 und er hat 2 Fähigkeiten. Er altert nicht und ist quasi so ewig jung. Plus er hat richtig krasse Wasserkräfte. Und wie krass wird erst in der Serie erst definiert. Weil er lernt, man kennt das halt nicht so. Man denkt, man sieht die Kräfte, oh, der kann jetzt ein paar Wasserdinger schießen, ein paar Eisspeere schießen. Und irgendwann kommt er in die Stadt und sagt, man kann ohne Zauberspruch aus dem Nichts Dinge erschaffen und gleich so viele auf einmal unmöglich. Und in jeder Folge macht er eigentlich irgendeinen Zauber und ein anderer Charakter erklärt unmöglich. Und das ist meine einzige Kritik, tatsächlich auch im Anime. Ich finde, er wird zu schnell stark.
Also, er wird zu schnell.
Ja, in Folge 1 zum Beispiel kann er direkt dann schon Eis benutzen. Wo ich mir wünschen würde, die anderen Aggregatzustände, das wäre doch die perfekte Gelegenheit, ihn irgendwann zu leveln. Weißt du, was ich meine?
Ja, beim Eis dachte ich mir, er braucht halt am Anfang irgendwas Festes, um zum Beispiel ein Wildschwein zu töten.
Ja, aber hätte er den nicht slicen können mit so einem Wasserhochdruckstrahl oder so? Ich glaube, da hätte man auch andere Möglichkeiten gefunden.
Ja, wie gesagt, das ist halt auch eher Standard am Anfang.
Ja, ich hatte
dass halt, er das direkt bekommt.
Das ist halt das Problem. Ich glaube, Standard beschreibt den Anime ganz gut.
Ja, ich habe mich auch nicht so begeistern können, ehrlich gesagt. Aber zwei, drei Folgen habe ich trotzdem geguckt.
Ich finde halt, er wird, also das, wie gesagt, es geht mir alles ein bisschen zu schnell. Folge 1, er kriegt direkt Eiskräfte-OP, kriegt dann direkt so eine, wie heißen die nochmal, wie in Durarara, so eine kopflose Reiterin.
Dullahan.
Ja, du kannst das Wort vielleicht nochmal sagen, wenn wir es nochmal brauchen. jedenfalls ist dann direkt die Trainerin. Dann kriegt er von der auch direkt ein Zauberschwert. Dann kriegt er von der direkt auch so ein krasses Zauberoutfit. Dann lernt er direkt einen Drachen kennen, der ihm Zaubermark gibt, das ihn noch mächtiger macht. Also, verstehst du, was ich meine? Und das, und das klingt so wie Sachen, die in einem Anime insgesamt passieren. Das sind die ersten zwei, drei Folgen. Also, es geht sehr schnell los.
Dann sind wir wieder beim OP-Isekai-Thema.
Genau. Und das finde ich so schade, weil ich hatte gehofft, sowas wie ein Bändiger, auch bei Avatar sehen wir es ja so gut, bei Herr der Elemente, wie geil der Weg sein kann, dass du ein Katara, können wir sogar als Wasserbändiger nehmen, wie die am Anfang so ein bisschen Wasser ein bisschen rumplätschert und am Ende ist sie die krasse Bändigerin. Und so ähnlich hätte man, habe ich mir das gewünscht, nur mit Hauptfokus auf den Hauptcharakter. Wie kann man Wasser nutzen? Meinetwegen das Wildschwein, er flutet die Lunge des Wildschweins mit Wasser.
Ja, bei Avatar ist es halt auch gut. Die sind erfinderisch und man sieht auch, dass sie körperlich immer die Moves dafür machen. Dadurch hat das auch einen ganz anderen Weight, so als irgendein Magier, der nur rumsteht und ohne Worte dann tausend Sachen
spawnt. Das stimmt, aber das will mich nicht mal so stören. Aber ich will halt die Heldenreise, ich will halt sehen, wie er am Anfang halt ein Wasserorb schießt und erst in Folge 10 10 Wasserorbs und nicht dann 5 Minuten später in Folge 1 die 10 Wasserorbs. So. Und was mir auch aufgefallen ist, ist in den Augen des Hauptcharakters sieht es permanent so aus, als würde er einen Mann mit Kapuzenpullover sehen. Die Augen sind ganz komisch gezeichnet, so als wäre ein Mann mit Kapuzenpullover in der Reflexion.
Okay.
Ich weiß nicht.
Vielleicht wird er verfolgt.
Ich denke mir auch, das hat mich die ganze Zeit abgelenkt. Ich dachte die ganze Zeit, warum ist denn da die ganze Zeit dieser Kapuzenpullover, Mann? Da könnt ihr vielleicht mal drauf achten, wenn ihr selber auch mal reinguckt. Insgesamt, ja, die Kampfszenen sind auch schlecht, muss man einfach mal so sagen. Die sind nicht, die kann man gar nicht mögen, finde ich. Die sind einfach Schnitt gegen Schnitt, das Bild wackelt. Und das Bild wackelt ist schon die krassen Budget-Szenen. Meistens nur Schnitt gegen Schnitt. Er macht so die Hand hoch. Denn
kein kostet extra.
Ja. Und ich musste aber, ich musste so doll lachen, einfach random. Es gab, irgendwann geht er halt durch die Welt, lernt auch so einen Krieger kennen und der nimmt ihn mit, erklärt ihm ein bisschen was über, hier gibt es so Gilden in dieser Welt, die gegen Monster kämpfen, dies, das, so ziemlich standardmäßig. Und dann lernt er den Gildenmeister kennen. Und da musste ich Tränen lachen. Ich sag, der Gildenmeister heißt Hugh McGlass. Und ich weiß nicht, warum ich das so witzig fand, aber ich hatte das Gefühl, als derjenige diesen Namen gesucht hat, hat er so im Raum rumgeguckt, wie wenn ich jemanden nenne Johnny Tischbein oder, weiß nicht, Tim Fernbedienung, was gerade so bei dir vor dir ist. Und ich hatte das Gefühl, so werden manchmal die Charaktere in diesem Anime benannt. So,
puh, ja, wie bei Nackte Kanone.
Ja, wie nenne ich den? Ach ja, hier, ein Glas steht auf meinem, ich nenne ihn Hugh McGlass.
Smithy Verben, Jaggerman, Jansen. Ja,
also da, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie witzig und bemerkenswert. Ich meine, Water Magician ist, glaube ich, perfekt für Leute, die nichts Aufregendes oder nichts Aufregendes erwarten oder was, die einfach so Isekai mögen, um runterzukommen. So wie so ein cozy Anime.
Ja, ja.
Das ist der auf jeden Fall. Der ist nicht überbrutal oder gruselig oder aufregend oder actionreich. Der ist halt, weiß nicht, wenn es Sterne geben würde, ist er die perfekte 2,5 von 5. Er ist die 5 von 10. Er ist das absolute Mittelmaß für mich, finde ich. Aber das absolute Mittelmaß ist nicht scheiße. Und ich glaube sogar, ich werde den Anime weitergucken, weil ich will schon wissen, was aus Hugh McGlass noch wird. So, wie gesagt.
Ich sehe gerade Thanos den Anime gucken und sich denken, gute Balance.
Ja. Wenn man halt, wie gesagt, wenn man Isekai mag, dann guckt da rein. Aber ich bin halt jemand, ich mag Kampfszenen, die animiert sind.
Das ist ein Pluspunkt, ja.
Ja, und dadurch kann ich den nicht empfehlen und sagen, ist ein guter Anime. Tut mir leid. Das kriege ich nicht über Herz. Ich finde, das ist ein okayer Anime, ist ja schon ein Kompliment genug. Ich sag nicht, man sollte ihn nicht gucken, man sollte nur nichts Besonderes erwarten.
Man kriegt einfach genau das, was auch draufsteht.
Ja, genau.
Das ist doch auch gut.
Ja, ganz anders als der nächste.
Ja, das stimmt.
Den nächsten habe ich ja angekündigt in der letzten Folge, was ich schon gelernt habe, was ziemlich falsch war. Ihr redet von Clever Tess. Ich dachte, da geht's um so eine Baby-Comedy.
Ja, anhand der Beschreibung dachte ich, hatte ich auch erstmal nicht auf dem Schirm. Hab dann aber natürlich trotzdem reingeguckt. Und das ist dann natürlich doch ein bisschen anders.
Ja, also es geht darum, da hatten wir schon ganz recht. Der König sagt, hier gibt es so einen Dämonenkönig. Es gibt 5 von denen, so viel weiß ich jetzt. Es war einer der Dämonenkönige. Und sagt, ja, der soll mal weg. Der muss weg hier. So, schickt so 13 Krieger. Später lernen wir auch, dieses Königreich ist berühmt für seine krass geschmiedeten Klingen, die so rot sind, immer. Schickt die los, sagt, töte den mal. Dann sagt der Dämonenking, ich, fuck you. Und killt alle Krieger, ausnahmslos. Sagt denn, ihr seid ganz schöne Wichser. Warum wolltet ihr mich töten? So, ich flieg jetzt los, V wie Vendetta, und tötet die ganze Stadt. Er brennt die ganze Stadt nieder. Und, aber eine Sache lässt er übrig, da liegt dann so ein Baby rum. Dann denkt er sich, ja, komm, Baby, schon süß, nehme ich mit.
Naja, er kriegt noch so eine Motivational Speech von dem einen unter dem Schutt liegenden Leuten und dann kriegt er das Baby überreicht und denkt sich, okay, ob ich jetzt die Menschheit ausrotte, hängt an dem Baby oder nicht. Je nachdem, ob es mich überzeugt vom menschlichen Leben.
Ja. Und da geht's dann los. Natürlich ist das Baby der Prinz des Königreichs. Hätte ich auch interessant gefunden. Warum kann es nicht mal ein Bauernkind sein? Warum muss es immer adelig sein? Sind die Bauernkinder nichts wert? Anscheinend nicht.
Ja, aber gut, er hat auch das Schloss geraidet.
Ja, das stimmt. Macht schon Sinn, dass da das Baby ist, was da wohnt auch. Aber na gut. Und dann geht's los, dass er erstmal eine Frau sucht, die das Baby säugen kann. Dann geht er die ganze Zeit rum und sagt zu jeder zweiten Frau, kannst du hier bitte mal die Titte rausholen und das Baby säugen. Dafür belebt er sogar eine der Heldinnen wieder, die wir kennen mittlerweile, die ist der Hauptcharakter der Serie. Die ist quasi ein Zombie, aber ja, sie kann halt nicht sterben, aber sie sieht nicht so zombie-mäßig aus. Eigentlich ist sie
mehr so. Ja, sie wird von dem Blut von dieser Bestie am Leben gehalten und er kann sie steuern.
Sie ist eigentlich so lebendig verflucht und dann geht er halt rum, findet mehr über die Welt raus, will sich ums Baby kümmern und dabei erfährt man, die Welt ist ein bisschen abgefuckter dargestellt, als man es erwartet hat. Also mit Comedy ist da auf jeden Fall nichts.
Ja, am Anfang dachte ich, okay, jetzt sind hier wieder 5 Reiche, irgendwie Orks im Wald, irgendwelche Fischmenschen, also standardmäßig, aber dann schlägt es doch eine andere Härte an.
Ja, da kommt in relativ zeitig, Folge 2 oder 3, kommt so die Storyline von so einer Sklavin, die als Sklavin geboren und aufgewachsen ist.
Genau, ja, die fliehen quasi von diesem Schlachtfeld, gehen dann los und wollen halt die Menschenwelt erkunden und dann ist quasi der erste Stopp auf der Menschheitstour so eine Barbaranlage, wo die gefangen genommen werden und er will sich nicht verwandeln, weil er halt nicht auffliegen will.
Ja, und was da genau passiert, da will ich gar nicht so doll drauf eingehen. Man merkt nur, dadurch, dass diese Biografie von der Sklavin sehr explizit erzählt wird und man ist halt wie in echt auch Sklaven und vor allem Sklavinnen führen echt kein gutes Leben. Und da hat man gemerkt, wow, Comedy geht anders. Also es ist eher so eine Gangart, den hast du, glaube ich, nicht gesehen, To Your Eternity. Das immer so, die reisen immer so
ein bisschen. Nee, habe ich nicht.
Die reisen immer so ein bisschen rum und man lernt immer einen Charakter kennen und der hat ein sehr krasses Schicksal. Und dann interagiert der Hauptcharakter mit dem und dann wird man zum nächsten reisen und zum nächsten reisen. Und ich glaube, so wird dieser Anime auch ein bisschen. Er wird sich so ein paar Menschen zusammensammeln, ein paar werden vielleicht auch sterben, ein paar werden ihn verraten. Und so wird er halt so ein bisschen, es kommt mir vor, als wäre er der Reverse-Pokémon-Trainer, ich glaube,
er ist mehr so ein Gary.
Ja, ich glaube, er wird sich halt so einige Menschen zusammensammeln, die er cool findet.
Ja, und er lässt seine Pokémon aber auch kämpfen, bis sie umfallen.
Das stimmt.
Ist auch ein bisschen erfrischend.
Zu den Kämpfen. Bis jetzt muss ich sagen, ich bin slightly positiv überrascht gewesen. Ich dachte, das wird so eine Baby-Comedy oder Standard-Fantasy.
Hm.
Es hat einen düstereren Ansatz, einen ernsthafteren Ansatz, wodurch es cooler ist.
Ja, ich finde auch die Gegenparteien, gerade die eine, die wird auch ganz gut aufgebaut.
Das finde ich auch, aber ich muss sagen, es hat auch ein paar Sachen, die ich negativ finde. Erstmal finde ich, ist es billig animiert. Immerhin ist es animiert, wir sind von den Standbildern weg von eben, aber es sieht so teilweise billig CGI aus, die Monster, die vorkommen. Und vor allem diese Waffen. Also ob das cool sein soll, aber ich finde, die sahen alle billo aus. Dass die alle
rote Plastik.
Dieses rote Plastik leuchten, dachte ich
mir. Toller Ass.
Wer ist denn? Und was mir auch aufgefallen ist, ich finde die düstere Erzählart super von Clevertes. Finde ich super. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, ist, ich habe das Gefühl, dass Brutalität und Gewalttätigkeit als Stilmittel benutzt wird und dass das oft so völlig drüber ist. Also die Gewalt soll, glaube ich, einen schocken, damit es man drüber redet. So kommt es mir vor, soll so ein Schockelement sein. Kommt mir aber so völlig unnötig brutal vor in ganz vielen Szenen. So, wo ich mir denke, ach, ja, ich bin jetzt nicht geschockt, ich hätte es jetzt aber auch nicht gebraucht.
Nee, ich habe es vor allem auch nicht erwartet. Ich habe es halt angemacht, dachte, okay, guckst noch ein bisschen rein und dann kommt so eine Backstory um die Ecke. Und das Baby an sich hat eigentlich bis jetzt noch gar nicht so viel gemacht.
Da könnte ich mir vorstellen, dass halt noch so Timeskips kommen, dass es irgendwann ein Kleinkind ist.
Kann es schon sein.
Also wie gesagt, Clever Test aber von, es ist auf jeden Fall keine Comedy, wie wir erst dachten. Es ist sehr ernst und düster. Ich finde, es sieht nicht so geil aus, aber es hat einen Ton und eine Story, die mir sehr gut gefällt.
Hat mich auch von der Mut so ein bisschen auch an Dragon's Dogma erinnert. Du hast so einen großen Drachen, also eine große Bestie und du bist so ein bisschen sein Vasall gegen deinen Willen und musst dann halt gucken.
Ja, ich glaube, es ist vor allem mal gut, die ein bisschen...
Also das Spiel, nicht die Serie.
Ja, ich glaube,
die Serie ist crap.
Ich überlege nur, für wen ein Anime so gut ist. Und ich glaube, es ist für Leute gut, die schon Bock auf Fantasy haben, aber nicht immer auf Friede, Freude, Eierkuchen. Die ein bisschen, so wie bei Western, die ein bisschen gritty Western, sage ich mal, gritty Fantasy, die auf sowas erstehen.
Genau, und es fühlt sich auch so an, als ob da noch mehr kommt. Also es wird schon groß aufgemacht, das Universum.
Und als Vergleich, wie gesagt, ich habe To Your Eternity geguckt. Wer, wem das gefallen hat, ich glaube, dem, der sollte Cleverties gucken. Das vielleicht so, das mag ich immer am liebsten so Empfehlungen aussprechen, dass man irgendwie eine Verbindung zu einem anderen Anime zieht, vom Vibe her, was man empfunden hat.
Ja, Vibe-Check ist wichtig.
Ja, jetzt von kann man machen zu muss man machen, zu einem meiner absoluten Highlights dieser Season. Und ich verstehe nicht, warum darüber nicht überall gesprochen wird. Ich finde, er sollte...
Ich glaube, die Vorwürfe sind vor allem, dass es so viel klaut. Aber irgendwie finde ich das gar nicht so schlimm in dem Fall.
Ich auch nicht. Und zwar, die Rede ist von Tōgen Anki. Und ich liebe es. Also ich
habe es auch durchgebinged.
Ich habe hier lauter Notizen, was es alles zusammen geklaut hat. Das kann man sich keinem...
Also, die machen gar keinen Hehl draus. Ja. Auch vom Pacing her.
So, ich schreibe mal nur auf, was ich mir alles notiert habe, woran mich das erinnert hat. Die Fähigkeiten von Deadman Wonderland. Blutkontrolle in Waffen. So verschiedene Arten und Weisen. Dann, der Hauptcharakter hat irgendwann, er ist ein Dämon, wir sollten erstmal erzählen, haben wir ja schon in der Folge davor, darum finde ich auch die ganze Folge schon nicht ganz so wichtig, immer zu erzählen, was da geht, weil wir haben ja schon mal, teilweise auch richtig, hier ging es um die Dämonen, Nachfahren der Dämonen, kämpfen gegen die Nachfahren der Momotaro, das habe ich erklärt, sind Pfirsichjungen. Ja, und dafür kommt der Hauptcharakter dann an so eine Dämonen-Highschool und lernt da seine Kräfte besser nutzen. Und alle Dämonen benutzen Kräfte basierend auf ihrem Blut, dass sie so materialisieren können oder anders nutzen können. Und die Momotaro, die Bösen oder Guten, mag man sehen, wie man will, aber jedenfalls die Dämonian, benutzen so schwarze, körpereigene Bakterien, was so ein bisschen Arjen-mäßig aussieht.
Ich hätte auch gesagt, könnt ihr euch vorstellen, wie Arjen die Special Effects oder auch wenn Shino so einen Käferschwarm macht, nur als Partikel.
Siehst du? Und dann haben wir bei den Dämonen, haben wir als Chakra-Cloud-mäßig, habe ich geschrieben, sieht das Blut aus wie Naruto als Jinchuriki beim Hauptcharakter. Die Vater-Sohn-Beziehung am Anfang ist die wie von Ichigo und Ishin aus Bleach. Der ganze Grundtwist ist eigentlich der gleiche wie in Blue Exorcist.
Ah ja, habe ich noch nicht geguckt, aber macht Sinn.
Dann, der erste Test der Schüler ist, dass sie Fang spielen sollen. Das hat mich
das so auch, allein das ganze Frame, dieser Zaun mit diesem Todeswald.
Ja,
also
das hat mich auch sehr an Naruto erinnert. Und ich habe geschrieben, My Oni Academia. Daran hat es mich erinnert. Und das klingt jetzt so, als würden wir dem vorwerfen, dass alles geklaut ist. Und ich sage, nein, inspiriert. Und das klingt nämlich viel besser. Und ich liebe Tōgen Anki.
Man muss es halt auch zusammensetzen können. Und das schafft es halt echt gut.
Ja, ich glaube, jeder, der in einem Anime meinen Charakter mochte, der Blut kontrolliert hat, sollte Tōgen Anki gucken. Und Blutbändige aus Avatar, ob du Deadman Wonderland gut fandest, ob du manche Charaktere aus anderen Animes, es gibt überall Blutbändiger gefühlt. Das ist, hier kommt alles zusammen. Selbst an Chainsaw Man hat mich auch es mega erinnert. Ja, es geht dann quasi eigentlich mega Standard, wie in My Hero Academia ist gar nicht
so. Gegen den Kettensägenarm?
Ja, darum hat mich das auch so erinnert. Das Geile ist schon mal, der Hauptcharakter, bevor er erfährt, dass er halb Dämon ist, ist ein Waffennarr. Er ist so ein richtiger Hilly-Billy.
Ja, da habe ich mich gefragt, sind das alles Soft-Airs oder richtige Waffen?
Das frage ich mich auch. Das könnten wir mal recherchieren irgendwann.
Weil in Persona 5 gab es auch so einen Shop mit so Software ist vielleicht so ein Ding, keine Ahnung.
Aber dadurch ist ja das Coole, dass, darauf freue ich mich auch schon, dass wir auch mal ein bisschen Gun-Action haben. Helsing wäre stolz, also Alucard.
Ja.
Und zwar er materialisiert vom Hauptcharakter aus seinem Blut Knarren, weil damit kennt er sich aus. Und das bietet natürlich sehr viel variable Einsatzmöglichkeiten. Weil ich bin auch nicht so der Waffenexperte, aber selbst ich weiß, es gibt einen Sniper und einen Shotgun. Und da bist du schon
mal. Er hatte auch einen Raketenwerfer sogar schon am Anfang.
Genau. Und dann irgendwann MGs, irgendwelche Granaten. Wer weiß, wie weit sich das noch ausbreitet. Es
gibt noch so Geschütze, Hobbitzen und sowas.
Und das finde ich halt cool, irgendwie als Kampfstil. Ist mal was anderes, aber ist was, was nicht so häufig genutzt wird. Boah, Gun-Action so. Das mag ich an Tong Anki. Ich mag, es sieht auch super geil aus.
Ja, ich finde auch. Mindestens 95% sieht gut aus. Ab und zu hast du mal so ein bisschen CGI, aber man muss auch dazu sagen, dass selbst bei den normalen Szenen haben die CGI genutzt quasi als Grundlage und das sieht man teilweise gar nicht mehr. Das ist richtig gut. Und das, dadurch float es halt auch gut. Und allgemein dieser Flow von dem Blut ist in dem Anime halt auch wichtig.
Und was ich vielleicht vergleichen muss, auch hier gibt es die Referenz an Urahara mit dem Regenschirm. Den gibt es diese Season einfach zweimal.
Auch wie dieser Regenschirm die ganze Zeit tropft und so. Das ist so nebenbei, aber eigentlich ist es ein cooler Effekt.
Ja.
Die spielen da halt echt gut mit.
Und das ist die Regen. Also passt ja auch. Dieser Sommer war ja auch sehr verregnet. Da kommt in der Sommerseason zwei neue Senseis und beide haben Regenschirm. Ist doch super. Ja, ich finde es. So eine Anime gibt es öfters, finde ich, wo ich sage, lieber alles gut klauen oder sich inspirieren lassen, als schlecht sich selber was ausdenken. Und ich liebe Tong Anki dafür, dass es alles gut macht. Ich finde, es hat keine eklatante Schwäche. Ich finde es halt auch interessant, dass sie es so aufbauen. Die Dämonen und die Highschool sind natürlich die menschlichen. Das sind die Nahbaren. Da wird dann auch so ein Medic, der übelst der krasse Gutmensch ist.
Ich habe mich auch gefragt, wer jetzt überhaupt die Bösen sind, wenn die halt Teufel jagen, weil die durch Raserei irgendwie Leute töten.
Ja.
Aber der Anime setzt schon sehr viel daran, klar zu sagen, wer die böse Fraktion ist.
Ja, das ist schon ein bisschen. Das können wir daran festmachen bei den Momotarus, diese Gegenfraktion der Hauptcharaktere, die Dämonen-Highschool sind da, wird direkt gezeigt, wie die irgendwelche Versuche mit Dämonen machen und irgendwie die foltern. Und es ist schon sehr plakativ. Es soll dem Zuschauer schon sagen, guck mal, hier, nee, die Dämonen, die sind nämlich nicht die Bösen. Es sind hier diese Momotaro, die Pfirsichjungen. Die sind richtig scheiße. Und ja, ich finde es ein bisschen plakativ. Ich finde es immer besser, wenn beide Seiten so ein bisschen grau gezeichnet werden. Obwohl ich auch sagen muss, an der Dämonen-Highschool, wie der Hauptcharakter reinkommt und direkt da Leute sich gegenseitig umbringen wollen, auch bei dieser Prüfung, dachte ich mir, ihr seid Highschüler, ne? Wenn ihr jetzt schon Leute umbringen wollt, vielleicht ist es gut, dass die Momotaro euch jagen. Habe ich nicht.
Ich fand auch interessant, wir haben überall im Land Einheiten stationiert. Aber jetzt muss unsere Klasse 1 hier hin.
Ja, ich glaube, das wird immer größer gemacht, das Universum, wie es so Standard-Shonen-mäßig ist. Aber ich liebe es jetzt schon. Vor allem.
Man hat ja auch schon gesehen, dass es Momotaros gibt, die halt auch gegen die Momotaro sind. Also, es kann ja noch groß gesponnen werden.
Ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin da ein Fangirl. Ich liebe den Sensei. Ich bin auch anfällig für den Laidback-Sensei-Typen. So, wie der mit seinen Rollschuhen die ganze Zeit rumslidet und dann, wenn er seine Blutkräfte nutzt, dass er aus Blut Bogenschützen erschafft.
Vorher erklärt er, wer viele Gegenstände gleichzeitig kontrolliert, hat krasse Skills. Und dann ist seine Fähigkeit einfach 1000 Bogenschützen so mit übelster Uniform und so in der Luft zu spawnen.
Das ist einfach geil. Das fühlt sich an, als hätte er gerade einen Bankai rausgeholt. So. Und das finde ich nice. Es sieht visuell nice aus. Ich habe nur das Angst, das wird man noch erfahren müssen, wie dieses Powerscaling funktioniert. Wie stark sind die Dämonen untereinander? Gibt es, es wird ja oft ein Anime gemacht, damit es leicht ist. Ist es ein S-Rang-Dämon? Ist es ein A-Rang-Momotaro oder sowas? Da hoffe ich noch, dass das ein bisschen greifbarer irgendwann wird, weil für mich sind geile Action-Szenen keine Frage. Aber ich bin jemand, ich mag das gern. Ich mag gern sagen können, ja, nee, der hat keine Chance, der ist ja nur dieser Rang.
Überblick ist immer wichtig.
Ja. Und ansonsten. Und was ich toll fand, auch noch als kleine Anspielung, es gibt einen Talkie-Tapir.
Ja, den habe ich mir auch aufgeschrieben, stimmt.
Das ist die
ist so süß.
Das ist die Fortsetzung der Teleschnecke aus One Piece. Und so viele Leute sind von Bleach inspiriert, viel auch so ein bisschen von Naruto. Aber dass One Piece sowas direkt inspiriert hat, ist das erste Mal, dass ich es zumindest wahrnehme. Gibt es garantiert auch öfters. Und darum Props an den Talkie-Tapir. Am besten braucht man ein Kuscheltier von dem und dann nehmen die Teleschnecke. Dann bist du auf jeden Fall gut erreichbar. insgesamt würde ich sagen, auch Tōgen Anki ist auch so ein Anime, der ein bisschen, vielleicht nicht so ab 12 ist, er ab 16. Also er ist schon ein bisschen brutaler, aber geht gut weg, ist geile Action und finde ich, ich glaube, das wird auch so wie Gachiakuta, der wird uns ein paar Jahre begleiten.
Denke ich auch.
Ja, dann würde ich vielleicht zum nächsten kommen. Welcher ist das?
Müssen wir ein bisschen weiter runtergehen. Ah ja, hier.
Ruby Rocks.
Genau.
Den hast du ja auch gesehen. Kannst ja, würde mich mal interessieren, was du erstmal dazu sagst.
Naja, wir haben das ja im Vorfeld schon mal gelesen, dass so ein irgendwas gegreenlightet wurde, das sich darum dreht, dass bestimmte Mineralien so abgebaut werden als, ja, Slice of Life Episode of the Day. Wir gehen raus in die Natur, untersuchen und lernen dann was über Steine und Mineralien und Diamanten und allem Möglichen. Und genau das liefert es auch. Also es ist immer schön, auch meistens sehr sonnig. Natur ist auch schön inszeniert. Und dann geht es halt darum, gerade bei Japan, wo so eine riesige ja, Quelle ist für sowas, für Steine und allgemein seltene Erden, ist das da wohl gang und gäbe. Und deshalb ist dann halt auch interessant, das mal zu sehen. Und dann natürlich, ist wie bei Food-Anime, die sind alle natürlich dann perfekt inszeniert und gezeichnet, wenn es drauf ankommt. Und so ist es halt hier mit Diamanten und Edelsteinen.
Ja, ich finde vor allem, ich finde erstmal den Hauptcharakter find ich sehr sympathisch. Dass ich mal so sehr zu einem kleinen Mädchen relaten kann, ist selten. Erstmal, es geht ja damit los, sie geht einen Schmuck shoppen oder will Schmuck shoppen und hat so richtige Funkelaugen. Und sie schreit rum und hat so einen richtigen Gollum-Vibe. Ich will jetzt hier Gammon haben. Und das finde ich schon mal sympathisch. Denn finde ich sympathisch, dass die Ex so krass extrovertiert ist. Ich glaube, Japaner sind eh, oft hat man das Klischee zumindest, ob das stimmt, ist eine andere Frage. Wage ich mir nicht richtig zu sagen, sie introvertiert sind. Dass denn die Frauen nochmal, gerade in Anime, oft nochmal introvertierter dargestellt sind als Männer, im Schnitt zumindest. Gibt natürlich auch geile Gegenbeispiele. Geil. bessere Gegenbeispiele. Und das finde ich bei ihr halt so schön, dass sie so sehr extrovertiert ist. Meine Lieblingsszene, wo der Anime mich hooked hatte, ist in Folge 1 am Anfang. Sie holt sich so ein Busticket und will Steine in so einem Wald suchen, wo sie hört, da hat ihr Opa früher öfters mal so Edelsteine gefunden. Mhm. Dann steigt sie aus dem Bus und da ist so ein Schild, Achtung Bären. Und dann denkt sie sich, ich habe dieses fucking Busticket nicht umsonst bezahlt. Ich gehe jetzt in diesen Wald, ob da Bären sind oder nicht.
Ihre Beziehung zu Geld ist sowieso gut.
Und in dem Moment war ich hooked und dachte mir, ja, das fühle ich. Den Fahrschein habe ich nicht umsonst bezahlt. Ja, und dann natürlich, wie es so ist, das kann man auch mal sagen, sie geht in den Wald, will Steine suchen und findet natürlich eine Geologiestudentin, wenn ich das richtig verstanden habe, die gerade auch nach Steinen sucht und die ihr dann hilft und quasi ihr Sensei wird.
Genau, die hat auch so Connections zur Universität.
Bei der finde ich ein bisschen unangenehm, muss man ja mal so sagen, dafür, dass das ein Anime über ein kleines Mädchen ist, was Funkelsteine sucht. Krasses Wort auf Funkelsteine.
Funkelsteine.
Ja. Ich musste es so nennen, ihr Sensei hat Torpedotitten. Also wirklich, das ist nicht mehr normal. Die sind so ganz lang und nach vorne stehend. Also das habe ich selten erlebt. So sieht das aus in schlechten Videospieleditoren. Wenn man da irgendwie.
Das war bei Tōgen Anki aber auch schlimm.
Echt, da ist mir nicht ganz so aufgefallen. Da hat mich das eher an Bleach erinnert. So der große Ausschnitt und so. Da bin ich dran gewohnt. Es geht mir nur davon, dass das viel Ausschnitt oder zu große Brüste sind. Keine Ahnung. Auch da sage ich, macht wie ihr wollt. Ich sag da nichts zu. Ich fand's nur.
In dem Setting so.
Erstmal in dem Setting fand ich es komisch. Und dass sie so krass unnatürlich aussahen, weil die wirklich, da muss man mal drauf achten, das sieht richtig komisch aus, dass die so nach vorne gehen. Frage ich mich, warum das so ein. Ich frage mich dann, ist überhaupt nicht schlimm, es stört mich auch nicht, es tut dem Anime auch null Abbruch. In den Szenen frage ich mich immer nur, warum? Das frage ich mich öfters, warum ist das so? Hingegen, was bei ihr natürlich Sinn macht, sie hat einen alten Kriegshammer ersteigert, womit sie Mineralien ausgräbt. Das ist schon wieder cool. Und vor allem ist es cool, das ist so ein Anime, wo du so, also wie du auch gesagt hast, ich finde auch Gourmet ist ein guter Vergleich. Ich finde noch besser Vergleich sind Sport-Anime. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt ein Volleyball-Anime gucke, kriege ich danach die Woche Lust, Volleyball spielen zu gehen. Und ich habe jetzt auch Lust, am liebsten würde ich jetzt in Harz fahren.
So ein bisschen Gold graben.
Und irgendwie ein bisschen was graben gehen. So ein paar.
Schön mit einem schönen kleinen Blech in Fluss.
Und du denkst halt immer, es gibt Goldkram, aber durch Ruby Rocks lerne ich, es gibt das Mineral und das Mineral und das Mineral. Und mit jeder Folge mehr denke ich mir, das können wir auch. So eins finden wir doch.
Ja, und vor allem in diesen Zwischeneinblendungen ist immer ein ganzes Pamphlet an Text. Also da muss man wirklich pausieren.
Und ich finde auch interessant, bis Folge 5, jetzt die letzte, war es wohl Folge 5, glaube ich. Ich guck mal schnell. Ja, Folge 5. Hatte ich da, also Folge 4 hatte ich noch das Gefühl, ich check alles. Mhm. Folge 5 kam das erste Mal, wo ich kurz so da saß, was?
Es ist auch viel Chemie.
Ja, ja, es ist nicht nur Chemie, es ist dann auch irgendwie von irgendwelchen
Geologie
Wellen,
und sowas.
So Plattenbewegungen und Wellen und wie die irgendwelche Strömungen sind. Folge 5 war das erste Mal, wo ich dachte, scheiße, was passiert hier? So, bis dahin habe ich mich, bis Folge 5 habe ich mich schlau gefühlt. Dann dachte ich kurz, ach du Scheiße, und dann ging es wieder. Ich finde auch schön, dass es meistens sind die Erklärungen so, dass man es als Normalsterblicher, finde ich, sehr gut nachvollziehen kann.
Ja,
das und stimmt. Dass ein Anime einem Lust auf Geologie und Mineralien macht, ist doch auch geil. Einfach neues Interesse
gibt. Früher war das auch so ein Ding, da gab es auch in so Sammelbänden immer einen Mineralstein und dann dazu eine Ausgabe.
Ich habe auch ganz viele so Mineralsteine.
Ein paar Steine habe ich, glaube ich, noch, aber die Sammlung nicht komplett.
Also eine Sammlung hatte ich nie. Ich weiß, ich war als Kind mal in einer Kuh, auch im Harz, da habe ich auch ganz viele so wie heißt es, Katzengold und so ein Kram davon. Habe ich auf jeden Fall Lust. Das müssten wir irgendwann mal noch machen. Irgendwann machen wir unsere Ruby Rocks Tour und ich nehme dann auch so diesen Kriegshammer mit.
Sehr gut.
Ja, insgesamt kann ich also sagen, es sind süßes, cozy Geschichte mit einem guten Humor teilweise und man lernt was. Ich finde, es ist eine meiner absoluten Highlights dieser Seasons, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ein kleines Mädchen, was Steine suchen geht, aber es hat mich absolut begeistert. Ich würde sagen, eine meiner zwei größten Überraschungen dieses Season kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Macht auch gute Laune.
Wollen wir zum nächsten kommen?
Genau, ist auch wieder eine Fortsetzung jetzt. Und zwar geht's um Reborn as a Vending Machine. Now I Wonder the Dungeon. Und auch hier, es geht eigentlich nahtlos weiter. Sie hatten den Kampf gegen diesen Skelettmagier. Und dann kam halt raus, ja, es ist nicht mein richtiger Körper. Es ist nur der eine Arm. Und jetzt wird das Gegnerkonstrukt ein bisschen größer gesponnen. Okay, es gibt quasi die rechte Hand, wie bei Game of Thrones auch. Dann gibt's also noch eine linke Hand und so weiter mit den Extremitäten. Und das ist jetzt quasi so die Bedrohung, die aufgebaut wird. Und nebenbei lernt er, oder der Automat besser gesagt, dann halt ein bisschen was dazu. Ja. Zum Beispiel kann er jetzt diese Wörter, die er hat, die sind ja so in japanischen Buchstaben unterteilt und ein paar hat er freigeschaltet. Und er kann die jetzt abhacken und so ein bisschen andere Wörter damit umschreiben, indem er so Laute nacheinander abspielt.
Jetzt fühlt sich jetzt, kennst du das Spiel Scribblenauts?
Ja.
Das ist so ein Videospiel, muss man sagen. Es ist so bisschen rätselmäßig und ein bisschen von nach links nach rechts musst du immer kommen und kleine Herausforderungen lösen, indem du Wörter aufschreibst. Und es gibt, glaube ich, auch Varianten mit Malen und die Sachen erscheinen dann. Und das heißt, du hast für ganz, ganz viele Lösungsmöglichkeiten denn für deine Probleme. Und dieses Silbenaufteilen erscheint mir so jetzt so ähnlich, dass er auf einmal quasi alle Möglichkeiten hat, solange er sich kreativ genug ist.
Er muss halt noch ein paar Buchstaben auch freischalten. Das finde ich halt auch interessant, dass er nicht sofort sprechen kann, sondern dass es nochmal ein Zwischenschritt ist auf seiner Upgrade-Liste.
Ja.
Ja, und ansonsten, die Truppe wird ein bisschen größer. Ein paar alte Gesichter, die man in der ersten Staffel gesehen hat, die kommen halt dann mit. Und jetzt geht es ein bisschen darum, dass sie auch nur einen Angriff verteidigen, nicht nur angreifen. Weil es natürlich auch eine Racheaktion gibt. Und er benutzt seine Fähigkeiten jetzt ein bisschen smoother ineinander. Hat noch ein paar größere Automaten. Macht so ein bisschen auch das wie bei diesem Water Magician, diesem großen Eisklotz. Sowas in die Richtung und was? Genau, das ist so der Grundplot erstmal.
Ist es noch so cozy-mäßig? Das mochte ich ja in der ersten Staffel.
Ja, ist schon noch cozy.
Das habe ich mich gefragt, wo du gesagt hast, bekannte Gesichter, musste ich lachen. Ich bin ehrlicherweise, ich kenne null noch. Ich kann mich an den Automaten erinnern, ich glaube, er hatte eine blonde Freundin und dann hört es auch auf. An mehr Charakter kann ich mich nicht erinnern.
Das ist auch schon ein bisschen her. Ich glaube, wenn du halt die erste Staffel geguckt hast und dann die zweite, dann erkennst du die halt schon.
Ja, yeah. Was ich mich gefragt habe, ich kann mich an eine Sache erinnern. Gibt es noch die Froschmänner?
Ja, die kommen ab und zu noch.
Geil.
Das ist halt das Fliegenfutter.
Das ist halt das, wo ich schon meinte, da würde ich mir Selbstbewusstsein ziehen, weil ich glaube, so ein Froschmann, zumindest die ohne Schwerter, nur die so mit den Kloppkeulen. So einen packe ich im Real Life. Das ist mein Anspruch. So fit will ich bleiben, dass ich einen Froschmann besiegen kann im Leben. Dann bin ich noch jung. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch was zu Vending Machine sagen willst.
Ach, eigentlich nicht. Wenn man die erste Folge oder die Staffel geguckt hat und es einem gefällt, dann kann man einfach weiter gucken. Und das ist ja auch gut.
Ich glaube, das ist bei Isekai auch ganz oft so. Fast jeder Isekai ist im Grundplot schon ein Gag. und dann funktioniert der Gag für dich und du hast da ein bisschen Lust drauf, oder der Gag funktioniert halt nicht. Und wenn man halt Bock hat auf die Vending Machine und der Gag funktioniert für einen, dann ist das auch ganz cool. Ist halt auch
cozy. Ja, und es wird schon versucht, auch Mix-Up reinzubringen. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich da irgendwie ausruhen, sondern auch wenn die Gadgets jetzt nicht immer so komplett logisch sind oder ein bisschen konstruiert wirken, aber es ist dann trotzdem eine Idee, die umgesetzt wird, so
mal was anderes. Den ganzen Tag nur Cola Mentos Bomben einfach. Das würde ich machen.
Ja, die sind auch beliebt.
Ja. Na gut, dann würde ich fast auch zum nächsten gehen. Wir müssen uns dann nicht ewig aufhalten. Ich habe ihn auch leider nicht gesehen, muss man dazu sagen.
Ja, ach, ich glaube, wir haben alles Wichtige zusammengefasst.
Ja. Okay.
Genau, dann der nächste, da habe ich 2 Folgen reingeguckt. Und zwar geht's um With You and the Rain. Und das ist auch so ein Anime, der ist einfach nur cozy. Das ist wie so ein Lo-Fi-Regen-Hip-Hop-Chill-Beat-Mix, nur als Anime. Da ist so ein süßer Waschbär, der sitzt so im Regen in so einer Pappschachtel mit einem Schild, nimm mich bitte mit. Ich bin so einsam, hat so ein kleines Blatt auf dem Kopf.
Ja, und den nimmt nicht jeder mit, der vorbeigeht.
Ja, und die Erste, die den sieht, nimmt ihn halt mit.
Ja, würde ich auch mitnehmen, sofort.
Und dann regnet es aber und der Waschbär gibt ihr einen Regenschirm so in die Hand.
Der dritte Regenschirm.
Genau. Und Water.
Wie gut. Das ist jetzt schon der dritte in der Folge heute.
Genau, und dann ist natürlich klar, dass sie den mitnimmt. Und stellt sich halt raus, dass er schreiben kann.
Der und Regenschirm dann, oder der Waschbär?
Nee, der Waschbär.
Okay.
Und irgendwie verhindern will, dass Leute wissen, dass er ein Waschbär ist. Und alle denken, er ist ein Hund, das ist der Running Gag. Selbst der Tierarzt.
Aber wahrscheinlich so Tanuki-Gag-mäßig.
Genau, genau. Und er hat eigentlich auch keine Augen oder so. Es lebt halt alles von diesem Gesicht, wie er halt bestimmte Sachen macht und dann einfach guckt oder den Kopf hält und so. Genau, und nebenbei ist es halt so ein bisschen, weiß nicht, da gibt es so Szenen, wo einfach nur ein bisschen Regen ist und dann machen die irgendwas oder trinken einen Kaffee oder die arbeitet an einem Buch oder so. Es ist halt,
das klingt wie so ein Hintergrundbild.
Ja, genau, genau so meine ich das. Was entspannt ist so zum Einschlafen, glaube ich, ganz gut. Und zwischendurch hast du mal hier ein bisschen Slice of Life und dann kommt noch wer und dann kommen noch andere Tiere rein.
Okay. Also klingt maximal unspannend, wenn ich ehrlich bin, aber finde ich auch spannend, weil Slice of Life ist ja auch mega beliebt. Das mögen ja richtig viele Leute, die wollen gar nicht. Ich bin ehrlich, ich will, dass es so außergewöhnlich und fantastisch wird, wie es möglich ist, ganz oft. Ich finde es so spannend, wenn da Leute den Ansatz haben, ich will, dass so wenig wie möglich passiert. Möchte am liebsten, dass der Charakter zum Bäcker geht, nach Hause geht und danach abwäscht. Das ist auch interessant, aber wahrscheinlich ist das so ein Nachhausekommen bei so dieser Art Anime, so dieses Runterkommen.
Genau, zum Runterkommen ist es halt perfekt.
Ja, finde ich ganz spannend. Bin ich ehrlich, würde ich mir Slice of Life gucke ich mir lieber an, wenn derjenige einen Beruf hat. Weißt du, so Job-Anime, dann kann ich mir das geben, wenn ich ein bisschen, oder auch das, selbst das Mineral-Girl ist ja auch ein bisschen Slice of Life, die erlebt, klar, die geht nach einem Thema suchen, aber die erleben jetzt nichts, was man nicht im Echt auch erleben kann. Aber ein bisschen lernt man was über ein Thema. Ich weiß nicht, vielleicht lernt man auch so viel über Waschbären, dass es doch interessant ist, das weiß ich nicht.
Hier und da mal ein Fact vielleicht.
Aber mein Waschbärenwissen ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Muss ich mal sagen. So, sind meine Freunde. Die sehen aus wie kleine Kriminelle. Das finde ich gut.
Die sind schon süß.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir wollten auch mal eine Pause machen, weil es heute eine sehr lange Folge wird. Und wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Sachen, die wir besprechen wollten.
Genau, das ist ein guter Zeitpunkt.
Ja, und dann, das kriegt ihr wahrscheinlich gar nicht mit. Dann machen wir gleich weiter.
Anime を見る寝るのは彼の評価だ万歳 side. Wicked for the ladies on the side. Wicked for the ladies on the side. Wicked for the ladies on the side. Got away on my peaceful son, the ladies on the side. Hey!